redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Was gibt's Neues im Universum?
Ha, ich habe fast damit gerechnet, dass du das fragst. Irre. Ja, ich glaube, wir müssen vermutlich über dieses komische Planet 9-Dingens reden, oder?
Ja, ich hatte mir da schon einiges so drauf geschafft. Also den gibt's halt nicht. Wie nennt man das denn? Das ist ein Erklärungsansatz.
Ja, das Ding ist, also ich sag, für mich war es halt irgendwie besonders, seltsam, wenn ich sagen, diese Meldung. Also mich hat halt wieder mal diese Medien überrascht, weil
wir ich twitterte dann auch, Planet 9 befindet sich ungefähr an der Stelle, an der sich seriöser Journalismus für Klickzahlen aufgegeben hat.
Ja. Ja, das Ding war, also an sich war das eine sehr interessante wissenschaftliche Arbeit. Also da gab es in der Hinsicht nichts zu kritisieren. Mich hat er in der Hinsicht ein bisschen irritiert, weil das ist ja exakt mein Arbeitsgebiet. Also genau diese Art von Arbeit in Bewegung von Himmelskörpern und so weiter, Dynamik, Himmelsmechanik, das war exakt das Gebiet, auf dem ich in meiner wissenschaftlichen Karriere gearbeitet habe. Ja. Das heißt, und alle die auf dem Gebiet arbeiten, die wissen halt, dass das jetzt irgendwie keine Neuigkeit ist. Also dass jetzt irgendwie für den CSD oder irgendwie gibt es Hinweise, dass da irgendwie Asteroiden Bahnen sich komisch verhalten und vielleicht ist der Planet verantwortlich. Das war etwas, was man letztes Jahr genauso gewusst hat wie im Jahr davor, wie im Jahr davor, wie im Jahr davor. Also wissenschaftliche Arbeiten zum Thema gibt es im Wesentlichen seit Anfang der 90er Jahre im Prinzip. Ja. Also hat mich das jetzt irgendwie gewundert, dass halt jetzt gerade jetzt diese eine Arbeit aus diesen vielen, vielen Arbeiten, die da erschienen sind, jetzt plötzlich so extrem eingeschlagen ist mit all diesen viralen Internet-Dingens und wo alle dann schon wieder gerade in den USA natürlich wieder, wo die Medien wie ein Pluto-Fimmel, wieder sagen, ja, wieder Pluto kommt wieder, jetzt hat wieder endlich das Sonnensystem einen neuen Planeten. Tralala. Also diese Medienmechaniken, die haben sich mir immer noch nicht, immer wenn ich denke,
ich wollte gerade fragen, verstanden. Hast du rausgefunden, warum es diesmal so abgegangen ist?
Ich weiß es nicht. Einerseits natürlich, weil Mike Brown beteiligt war und der ist natürlich schon in der Szene eine gewisse Prominenz. Ich meine, das war derjenige, der unter anderem mitverantwortlich, kann man sich sagen, dafür war, dass das Pluto eben degradiert worden ist, dass man die ganzen Planeten entdeckt hat. Der ist schon eine gewisse Prominenz quasi auf dem Gebiet und vor allem natürlich noch viel mehr in den USA. Dann natürlich auch die Pressemitteilung, die dann ein bisschen, so die war halt entsprechend im Gegensatz zu allen. Es kommt immer darauf an, wenn du quasi eine Arbeit hast und die veröffentlichst, einfach nur über die wissenschaftlichen Kanäle, dann interessiert sich kaum jemand dafür.
Aber wenn du eine ordentlich reißerische Pressemeldung raushaust, dann funktioniert.
Sie war jetzt nicht so extrem reißerisch. Aus europäischer Sicht war das Wort Evidence in der Überschrift ein bisschen, sagen wir mal, schlecht gewählt. Also es wird den die Amerikaner nicht interessiert haben. Aber das halt irgendwie Evidence kannst du halt übersetzen, entweder als Beweis oder als Hinweis, je nachdem, wie du das haben willst. Und in der Überschrift stand halt irgendwie Evidence for Additional Planet oder sowas. Und dann natürlich war die halt extrem gut gemacht. Also es gab dann entsprechend wirklich gut gemachte Grafiken dazu, gut gemacht wie Videos mit Interviews von den beiden, eine eigene Seite, die sie noch aufgemacht haben, dazu ein eigenes Blog und so weiter. Das war halt, ja, medial einwandfrei vorbereitet. Also das hat halt, mich hat halt geärgert dann, dass diese eigentlich wirklich extrem schöne, das war wirklich eine extrem schöne wissenschaftliche Arbeit, wirklich eine gute Analyse, die gemacht haben. Ja, also das, die war wirklich, na, ich habe dann in meinem Blog ja auch ausführlich drüber geschrieben, das war wirklich eine sehr, sehr, die haben die Daten, die haben auch nichts Neues entdeckt, also die haben quasi nur vorhandene Daten nochmal neu analysiert und das war wirklich eine sehr, sehr schöne himmelsmechanische Analyse, die gemacht haben und dass diese wirklich schöne Arbeit halt dann quasi in den Medien halt so verheizt, will ich nicht sagen, aber die kam halt nicht vor. Es ging halt immer nur, ja, Astronomen haben da gibt es irgendwie einen Planeten und die Asteroiden machen komische Sachen, aber was die Asteroiden zum Beispiel genau machen, warum hätte ich in keinen einzigen Artikel gelesen, dass irgendjemand mal erklärt hätte, was da genau das Komische an den Asteroiden ist, die sie da gefunden haben, ja? Warum man da überhaupt die kommen könnte,
dass hol doch mal aus für den Fall, dass das noch nicht jeder mitgekriegt hat. Was genau haben die denn da überhaupt berechnet?
Ja, also es angefangen, also wenn man wirklich am Anfang anfangen will, müssten wir bei Uranus anfangen, aber dann dauert die Geschichte ein bisschen länger. Also wer will, kann das. Ich habe 4 Teile in meinem Blog letzte Woche geschrieben, wo ich wirklich von Anfang an mit der Entdeckung von Uranus im 18. Jahrhundert angefangen habe und die komplette Geschichte, also nicht die komplette, aber großen Teil der Geschichte der Suche nach Planeten im äußeren Sonnensystem aufgerollt habe. Wenn man dann jetzt mit Neptun und Kuipergürtel und Pluto und Eris und den ganzen Krempel überspringt, dann hat die Geschichte angefangen so vor ein paar Jahren, ungefähr Jahrtausendwende. Ja. Da hat man angefangen, Da gab es eine Arbeit von amerikanischen Astronomen, die haben Kometen untersucht und haben festgestellt, dass Kometenbahnen dass die Kometen quasi aus bestimmten Richtungen kommen, was man mit einem auch mit dem Planeten erklären hätte können. Der hieß, haben die dann auch Tyche genannt, der ging auch eine Zeit lang durch die Medien, aber damals waren die Medien noch nicht so dramatisch im Internet, hat sich nicht verbreitet. Und mittlerweile weiß man auch, dass dieser Planet, also die Eigenschaften, die dieses Ding hatten müsste, dass das quasi ausgeschlossen ist, also den hätte man schon finden müssen. Also das war quasi mal das erste Mal, wo man konkrete Hinweise hatte. Und jetzt diese konkrete Planet 9 Geschichte fing an vor 2 Jahren. Da haben Astronomen, andere, nicht die beiden, Mike Brown und Konstantin Batygin, die es jetzt waren, sondern andere, Chet Trujillo und noch einer, da fällt mir gar nicht ein. Ich glaube, bei dem Chet Trujillo habe ich mal in Belgrad in einem Studentenheimzimmer bei einer Konferenz gewohnt. Mhm. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ist egal, ist irrelevant. Und er hat geschnarcht. Aber die haben einen Asteroid entdeckt im äußeren Sonnensystem, also wirklich im äußeren Sonnensystem. Das war damals und ist, glaube ich, immer noch der Asteroid, der sich am weitesten von der Sonne entfernt. Der hieß, ich glaube, der hat noch gar keinen offiziellen Namen, der hieß 2012 VP113. Mhm. Und haben gleichzeitig noch einen ganzen Schwung andere Asteroiden entdeckt, 13 Stück insgesamt. Und diese 13 Asteroiden haben alle eine besondere Eigenschaft gehabt, nämlich eine Eigenschaft, bei der es um das sogenannte Argument des Perihels geht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Ding gehört hast.
Perihel habe ich schon mal gehört, aber ich habe vergessen, was es ist.
Also die Astronomen, du brauchst ja, wenn du einen Himmelskörper beschreiben willst, die Bahn eines Himmelskörpers beschreiben willst, brauchst du Koordinaten. Mhm. Ja, also es können im Prinzip, es müssen 6 Zahlen sein. Ja, weil du hast 3 Raumkoordinaten, die du angeben musst und 3 Geschwindigkeiten, also in jede der 3 Richtungen des Raums. Ja, also du brauchst 6 Zahlen und das können eben diese XYZ und die Geschwindigkeiten XYZ sein. Die sind aber für die konkrete himmelsmechanische Arbeit ziemlich unpraktisch. Da verwendet man etwas, das nennt sich Bahnelemente. Das sind auch 6 Zahlen, halt 6 andere Zahlen, die die Bahnen des Himmelskörpers beschreiben. Also die große Halbachse zum Beispiel ist ein so ein Bahnelement. Die gibt an halt, wie groß der mittlere Abstand zwischen Sonne und dem Himmelskörper, also wie groß die Bahn ist. Ja, also die große Halbachse der Erde, Erdbahn ist 150 Millionen Kilometer und so weiter. Das ist eine Zahl. Dann gibt es die Exzentrizität, wie exzentrisch die Bahn ist eine zweite dieser Bahnelemente. Dann gibt es logischerweise 3 Winkel, ja, weil die Bahn irgendwie im Raum orientiert ist. Und diese 3 Winkel geben an, wie sie im Raum orientiert ist. Und das sind die Inklination, die Neigung gegenüber der Erdbahn. Mhm. Und die anderen zwei lassen sich jetzt die anderen 2 Winkel sind eben das Argument des Perihels und die Länge des aufsteigenden Knotens. Und die lassen sich jetzt spontan in einem Podcast schlecht darstellen.
Okay, dann wüsste das jeder.
Aber es gibt, ich kann einen Artikel verlinken, ich habe mal Bilder gezeichnet, wo das drin ist. Das sind im Prinzip einfach 3 Winkel, die angeben, wie die Bahn im Raum orientiert ist. Und das Argument des Perihels ist einer dieser Winkel, die angeben, wie die Bahn im Raum orientiert ist. Mhm. Und normalerweise würde man davon ausgehen, dass bei diesen Asteroiden ganz weit draußen, dass dieses Argument des Perihels im Prinzip irgendwie irgendeinem Wert zwischen 0 und 360 Grad hat, weil die ganzen kleinen Störungen, die da halt alle aufeinander wirken, das im Laufe der Zeit randomisieren. Davon, also das wäre der Normalzustand. Die Winkel haben einfach irgendeinen Wert. Okay. Jetzt haben die festgestellt, dass ab einer gewissen Distanz, ja, also wenn du weiter als 150 astronomische Einheiten rausgehst von der Sonne, also 150 mal weiter weg von der Sonne als die Erde, dass diese Asteroiden, ich glaube 18 Stück waren es, die sie da entdeckt haben, oder waren es 13? 13 waren es, glaube ich, wo eben dieser 2012 VP113 noch dazu gehört und Sedna, auch so ein großes Teil, was man da draußen schon früher gefunden hat, dass sich bei denen dieses Argument des Perihels alles irgendwo in der Nähe von 0 Grad ansammelt. Ja, das ist quasi eine Häufung. Also die sind nicht irgendwie verteilt, sondern die sind alle eben in der Nähe von 0 Grad. Und das ist eben seltsam, weil das kann eigentlich nicht von selbst passieren. Also von selbst, wenn man sich das System sich selbst überlässt, dann würden die halt irgendwie randomisiert im Laufe der Zeit. Und wenn das nicht passiert, dann muss es irgendeinen Prozess geben, der dafür sorgt, dass eben dieser Winkel quasi nicht randomisiert wird, dass der quasi festgehalten wird bei den Bahnen. Und eine Möglichkeit, das zu erklären, ist eben durch den gravitativen Einfluss eines Planeten. Das hat man, wie gesagt, damals schon 2013 gesagt. Das Problem war nur, dass man hat es dann irgendwie nachuntersucht, also das, was die beiden Astronomen damals vorgeschlagen haben, hat sie dann rausgestellt, haben andere Astronomen jede Menge Arbeiten darüber geschrieben, das haut so nicht ganz hin. Da braucht man dann wahrscheinlich 2 Planeten, nicht einen, und man braucht auch noch Zusatzannahme, also man muss davon ausgehen, dass irgendwann mal vor langer Zeit irgendwie ein Stern nahe am Sonnensystem vorbeigegangen ist, der erstmal irgendwie ein paar von denen gestört hat und dann hat erst der Planet quasi die festhalten können. Also das war alles ein bisschen komisch. Also es war alles ein bisschen sehr konstruiert, sage ich mal, diese Arbeiten. Und das, was Mike Brown und Konstantin Batygin jetzt gemacht haben, war das Ganze nochmal komplett von vorne zu analysieren. Die haben erstmal diese ganzen Asteroiden angeschaut und haben mal alle die rausgeschmissen, bei denen eventuell Störungen von Neptun verantwortlich sein könnten für irgendwas. Mhm. Es sind jetzt nur noch 6 Objekte übrig geblieben von denen und die haben sie dann wirklich exzessiv analysiert. Also das haben die, ich möchte jetzt da nicht extrem ins Detail gehen, die haben irgendwie zuerst mathematische störungstheoretische Modelle gemacht, also irgendwie, das ist halt irgendwie fiese Mathematik und dann Computersimulationen und so weiter und mit kritischen Winkeln und Libration und Zirkulation und Chaostheorie und allem drum und dran, was so Spaß macht in der Himmelsmechanik und haben dann festgestellt, dass eben tatsächlich haben dann noch ein paar andere aus, sie haben dann festgestellt, dass eben auch der zweite Winkel, die Länge des aufsteigenden Knotens, den ich vorhin erwähnt habe, dass auch der eben quasi gehäuft ist bei diesen 6 Asteroiden und so weiter, haben dann das simuliert, wie ob sowas per Zufall rauskommen kann und haben da irgendwie 0,007%, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das quasi nur Zufall sein ist. Also das wären, glaube ich, um die 3 Sigma oder sowas, ja, also in der Teilchenphysik wird es noch nicht reichen für eine Entdeckung, aber schon mal nicht schlecht. Und haben dann gezeigt, also theoretisch ein Planet könnte eben, wenn er die richtige Umlaufbahn hat, könnte eben bei diesen 6 Asteroiden könnte dann eben tatsächlich das Problem auf einen Schlag erklären insgesamt. Ja. Wir haben quasi eine neue Analyse gemacht, eine viel umfangreichere Analyse, eine mathematische und eine numerische Analyse, also mathematisch gerechnet und am Computer simuliert und haben eben dann herausgefunden, dass es eben so einen Planeten geben könnte, wenn man den da reinschickt in die Modelle und dann rausfindet, dass der eben diese Anomalien bei diesen 6 Asteroiden erzeugen kann. Also das ist, wie gesagt, keine Neuigkeit. Es ist jetzt nur quasi, man hat es jetzt quasi viel sauberer belegt, als man es vorher belegt hat.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es ein Planet ist? Also das ist ja dann die eleganteste Lösung, ne? Weil die löst alle Probleme auf einen Schlag. Ist das sehr wahrscheinlich, dass da ein Planet ist oder nicht? Oder andersrum gefragt, wenn man weiß, wie der Planet beschaffen sein muss und was für eine Umlaufbahn er haben muss, müsste man ihn doch eigentlich auch finden können oder nicht?
Ja, das sind 2 Dinge relevant. Also es ist erstens durchaus wahrscheinlich, dass im äußersten Sonnensystem noch große Objekte sind. Also da geht eigentlich so gut wie jeder Astronom und jede Astronomin natürlich auch, geht
davon aus. Was heißt groß in dem Sinne? So groß
ja, wie die Erde, so groß wie der Mond? Ich sag mal, alle große Himmelskörper, also im Prinzip halt alles von Continuum von 1 Kilometer Asteroid bis Jupiter. Ja, also da ist vermutlich alles da draußen, weil ja das quasi wie das Sonnensystem entstanden ist, gab es noch sehr viel mehr Krempel, als jetzt vorhanden ist. Ja, da ist ziemlich viel, viel mehr entstanden, das weiß man aus entsprechenden Simulationen von Planetenentstehung, dass da halt mehr entstanden ist, mehr Himmelskörper, also wirklich mehr Planeten so groß wie die Erde, größere Gasriesen, kleinere Objekte wie Pluto und so weiter, die alle da im Sonnensystem, im jungen Sonnensystem rumgesaust sind und dann ein paar davon sind kollidiert, so wie eben damals, als der Mond entstanden ist, wo die Erde mit einem Marsgroßen drum zusammengekracht ist und so weiter. Mhm. Ein paar davon sind auf die Sonne gefallen, ein paar davon sind ganz in den interstellaren Raum rausgeschleudert worden. Das sind diese Free-Floating Planets, von denen man auch schon einige gefunden hat, die da überall rumfliegen. Und ein paar werden dann halt irgendwie auch in den äußersten Bereichen des Sonnensystems gelandet sein, also wirklich da ganz weit weg. Und also die müssen da eigentlich sein, wenn man die Entstehungsmodelle angeht. Das Problem ist, dass es halt wirklich schwierig ist, diese Dinge zu finden. Ich meine, nimm Pluto, ja. Pluto ist verglichen mit den ganzen Asteroiden, von denen wir jetzt geredet haben, ist doch verdammt nah. Pluto ist 30, 40 astronomische Einheiten weit weg von der Sonne, ja. Bei den Asteroiden reden wir von großen Halbachsen irgendwie von die 90, 100 oder noch mehr astronomische Einheiten sind. Also die sind wirklich weit weg.
Das heißt, der Planet könnte noch weiter weg sein.
Dieser Planet muss, also wenn, der muss 700 astronomische Einheiten ungefähr weit weg sein.
Dann ist er so dunkel, dass man ihn nicht mehr sieht.
Erstens einmal ist der halt, wie gesagt, Pluto haben wir hinfliegen müssen, um das Ding wirklich zu sehen. Da haben wir von der Erde aus nur einen kleinen Punkt gesehen und das Problem ist, die sind halt noch weiter weg und wie gesagt, sind extrem lichtschwach, also haben dann irgendwie so, weiß ich, 20., 21., 22. Größenklasse, also will jetzt den Leuten, die es nicht beobachten, nicht sagen, aber das ist halt wirklich extrem schwach. Das ist quasi an der Grenze dessen, was wir mit den großen Teleskopen auf der Erde noch sehen können. Mhm. Die bewegen sich extrem langsam, weil Asteroiden und Planeten entdeckst du ja durch die Bewegung, weil die sich im Vergleich zu den Sternen bewegen. Dieses Ding braucht für eine Runde um die Sonne 10.000, 20.000 Jahre. Das heißt, da musst du halt wirklich mal lang hinschauen, um zu sehen, dass sich das überhaupt bewegt. Ja? Also das ist, macht es noch schwierig. Und dann wissen wir auch, dass, wie gesagt, wir haben schon durch diverse Durchmusterungsprogramme schon viel Gegend vom Himmel da beobachtet und da hat nichts gefunden. Und der einzige Bereich, der halt quasi noch offen ist, ist der Bereich, wo die Milchstraße auch am Himmel zu sehen ist, wo halt verdammt viele Lichtpunkte sind, wo halt am schwersten zu finden ist. Mhm. Und das ist halt das Problem. Also wie gesagt, es wird diese, vielleicht gibt es einen Planet 9, vielleicht gibt es ihn auch nicht, aber es wird auf jeden Fall irgendwelche anderen Himmelskörper da draußen geben, größere. Aber die halt tatsächlich zu finden, also so wie jetzt alle da jetzt tun, dass es irgendwie noch eine Frage der Zeit ist, dass wir jetzt irgendwie nächstes Jahr haben wir das Ding gefunden und so weiter. Also das, ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass dieses Ding irgendwo auch mittelfristig entdeckt wird.
Wie würde man es denn machen, wenn man ihn entdecken wollte? Also wie wäre eine sinnvolle Vorgehensweise?
Ja, im Prinzip das, was man sowieso macht. Ja, also den Himmel durchmustern. Du kannst jetzt nicht irgendwie, damals wie Neptun entdeckt worden ist, da war es ein bisschen einfacher. Aber
müsste ich nicht eigentlich sagen können, okay, diese Asteroiden verhalten sich so und so, die Masse des Planeten muss so und so sein, die Bahn muss so und so sein. Kann ich das nicht irgendwie so zurückrechnen, dass ich zumindest einen groben Ausschnitt davon bekomme, in welchem Stück Raum dieser Planet sich befinden müsste, um da dann gezielter nachzugucken?
Im Prinzip kann man das machen. Das war ja das, so wie damals Neptun entdeckt worden ist. Da ging das ja. Da hat man wirklich sehr, sehr konkrete Daten gehabt von Uranus, weil Uranus sich nicht so bewegt hat, wie man dachte. Also es waren wirklich konkrete, gute Beobachtungen. Und dann konnte man es auch konkret beobachten. Und dann war damals auch noch ein bisschen Glück dabei. Aber das da hat damals funktioniert. Das Problem ist, dass jetzt die Sache halt wesentlich vager ist als vorher. Also das sagen auch Braun und Partygin in ihrer Arbeit, dass sie im Prinzip nicht genau sagen können, wie das Ding ist. Also das Ding könnte so ein bisschen größer als die Erde sein, es könnte so groß wie der Neptun sein, es kann 500 Mal weiter weg sein von der Sonne, es kann 1000 Mal weiter weg sein von der Sonne.
Aber also stimmt, je nachdem wie groß er ist.
Du hast halt da, es fehlen halt wirklich noch Daten und du hast halt viel zu viele Freiheitsgrade. Selbst wenn man das irgendwie, die haben es auch geschrieben, also du musst selbst bei den ganzen Modellen, die du da rechnest, musst du Vereinfachungen machen, weil das auch selbst heute nicht mit den Computern packbar ist, das alles komplett durchzusimulieren. Ja? Mhm. Also du kannst da wirklich nur ganz, ganz grob angeben, du kannst im Prinzip nur Bereiche ausschließen. Du kannst sagen, wenn das Ding so groß wie der Jupiter ist zum Beispiel, also wir können zum Beispiel momentan ausschließen, irgendwas, was so groß wie der Jupiter ist, muss mindestens, glaube ich, ungefähr so 20.000 Mal weiter weg sein von der Sonne als die Erde, weil sonst hätte man schon gemerkt und vor allem hätte es sich bemerkbar gemacht, weil wir ja die Bahnen der bekannten Himmelskörper, vor allem der Planeten, ja durchaus extrem genau beobachtet. Ich meine, wie gesagt, wir haben Pluto quasi von der Erde auf New Horizons, von der Erde auf Pluto geworfen. Das Ding ist 10 Jahre dahin geflogen und wir mussten quasi auf einen Punkt hinzielen, wo Pluto erst 10 Jahre später auftauchen wird. Mhm. Und das ist trotzdem irgendwie, haben sie ein paar hundert Kilometer, glaube ich, sind es quasi an ihrem offiziellen Zielpunkt vorbeigeflogen. Und das hätte nicht geklappt, wenn da irgendwas massiv gestört hätte, die Bahn des Pluto da draußen. Ja? Also die Tatsache, dass wir die Bahn von Pluto so exakt vorherberechnen können, sagt uns, dass jeder zusätzliche Körper, der eventuell noch einen Einfluss haben könnte, so wahnsinnig weit weg sein muss, dass eben sein Einfluss nicht auffällt momentan. Ja? Mhm. Das heißt, es ist halt, wir können halt Bereiche ausschließen, aber ansonsten braucht man noch mehr Daten. Das heißt, was man tun kann, ist mehr Asteroiden suchen. Je mehr Asteroiden wir finden, desto besser können wir berechnen, wo sich eventuelle Störkörper befinden, wenn wir dann besser diese ganzen Anomalien feststellen. Und dann muss man das machen, was irgendwie Gaia und die ganzen anderen Survey-Programme machen, einfach möglichst viel vom Himmel möglichst genau beobachten und möglichst oft und dann sehen, was da ist. Also das ist das, was man machen kann. Mehr kann man nicht machen.
Was wäre eine andere mögliche Erklärung dafür, dass diese Asteroiden sich so verhalten?
Naja, Zufall ist immer noch möglich, ja. Also irgendwie wir haben halt, wie gesagt, es hängt an 6 Objekten, ja. Und das sind halt jetzt auch nicht viele, auch wenn die halt mit der Statistik da diese 0,07% rauskriegen, sind trotzdem 0,07%. Vielleicht haben wir halt gerade Pech gehabt. Mhm. Kann ja vorkommen. Also, wenn so falsch positive Sachen gibt's ja. Was weiß man, vielleicht sind die, wir haben überhaupt keine Ahnung, was da draußen abgeht in den äußeren Bereichen des Sonnensystems. Das ist ja schon weit hinterm Kuipergürtel. Das ist eher schon die innere Ortsche Wolke, sagt man dazu. Also, da kommt der Kuipergürtel, dann kommt die sogenannte gestreute Scheibe und dann kommen die inneren Bereiche der Ortschen Wolke und dann irgendwann ganz weit draußen die äußere Ortsche Wolke und wir haben keine Ahnung, was da abgeht da draußen, ja. Also vielleicht, wie die Himmelskörper beschaffen sind, die werden sehr viel eisiger sein. Vielleicht gibt es da irgendwelche Prozesse, die dann dazu führen, dass die vielleicht doch öfter kollidieren, als wir uns bis jetzt denken. Und dass diese 6 Asteroiden halt zufällig irgendwie die Bruchstücke eines größeren Objekts sind, die halt dann alle noch auf der gleichen Bahn sind.
Ah, okay.
Die 7
Schwestern, ja.
Also wie gesagt, wir haben halt einfach noch zu wenig Ahnung von der Gegend. Also ich meine, wir kriegen jetzt ein bisschen langsam kommt ein bisschen was, ist halt schwierig da das so konkret zu erforschen wie das innere Sonnensystem, weil es halt ein weiter Weg ist. Mhm. Aber wenn man New Horizons zum Beispiel, ja, die fliegt jetzt weiter zu einem Asteroid, dessen Namen ich nicht kenne, 2014 irgendwas, wird da 2019 ankommen und dann haben wir zumindest mal einen, das ist auch noch Kuipergürtel und nicht weiter draußen, aber immerhin haben wir dann schon mal irgendwie einen oder einen zweiten Asteroid aus dieser Gegend gesehen. Und je besser wir unsere Teleskope werden, wenn das ELT dann endlich mal läuft, also dieses Riesenteleskop, was in Chile gerade gebaut wird mit 40 Meter Spiegel, dann werden wir auch wesentlich mehr Asteroiden da draußen finden. Gaia wird wesentlich mehr Asteroiden da draußen finden. Dann werden wir dann halt irgendwie nicht 13 Dinger kennen, sondern vielleicht irgendwie 1300 oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann können wir wesentlich bessere Statistiken machen. Also das ist im Prinzip genauso wie damals, als die ersten Exoplaneten entdeckt worden sind. Da hat man irgendwie so eine Handvoll komischer, heißer Jupiter gehabt, die alle irgendwie extrem nah bei ihrem Stern waren, wo kein Mensch gewusst hat, wie die Dinger da hinkommen können, wie die entstehen können. Und dann hat man halt ein bisschen mehr gefunden, hat sich ein bisschen genauer Gedanken gemacht und hat dann diese ganzen Effekte von planetarer Migration und alles entdeckt, an die man vorher einfach nicht gedacht hat. Die halt irgendwie vorher irgendwie durchgerutscht sind. Also so wird es da vielleicht auch sein. Also wir werden in den nächsten Jahren hoffentlich ein viel besseres Bild vom äußeren Sonnensystem kriegen und dann werden wir auch wissen, wie wahrscheinlich dieser Planet 9 wirklich ist oder nicht.
Ich bin gespannt. Mhm. Gab es noch irgendwas Bemerkenswertes oder war das das bemerkenswerteste Stößchen?
Ja, es war auf jeden Fall das, was am meisten
Aufsehen gemacht hat.
Genau, ja. Ach, was gab's noch? Ich war ja auch die ganze Zeit wieder unterwegs, also ich habe immer noch so ein bisschen was gemacht. Es gab die Bumerangwolke.
Was ist das denn?
Das ist auch eine coole Geschichte. Das war eine große Gaswolke, die wurde 1963 entdeckt von einer Doktorandin. Das war eine große Wasserstoffwolke außerhalb der Milchstraße, eine sogenannte High Velocity Cloud, eine hyperschnelle, superschnelle Wolke. Also das ist jetzt nicht so extrem außergewöhnlich. Also, dass die Dinger geben musste, hat man früher schon in den 50ern vermutet und dann in den 60ern auch entdeckt. Und dann hat man halt, von denen kennt man auch einige und dann hat man irgendwie, die ist ungefähr 11.000 Lichtjahre lang, 2.500 Lichtjahre breit, 40.000 Lichtjahre von der Sonne weg. Und hat dann auch irgendwie schon in den, das war glaube ich irgendwie den 90er oder Anfang des Jahrtausends festgestellt, dass die sich eben auf die Milchstraße zubewegt. Ja, also die ist quasi momentan noch außerhalb, bewegt sich aber auf die Milchstraße zu mit 70 Kilometern pro Sekunde und wird in 30 Millionen Jahren auf die Milchstraße treffen. Was man nicht gewusst hat, war erstens, wo kommt sie her und zweitens, was ist sie? Das hat man damals noch nicht gewusst. Hat man aber jetzt rausgefunden, weil jetzt vor kurzem Wissenschaftler das Ganze mit dem Hubble-Teleskop angeschaut haben und sich die Metallizität in der Wolke
beachtet
haben. Die Metallizität.
Metallizität.
Ja, wie Metall, nur mit CT hinten dran. Das ist, also Metalle sagen wir Astronomen ja zu allem, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Mhm. Also wir haben uns das Periodensystem sehr einfach gemacht. Bei uns gibt es
sehr praktisch. Wasserstoff, Helium, Eisen.
Nein, nicht Eisen,
Metalle. Ja.
Weil halt irgendwie das alles aus astronomischer Sicht ist halt alles Wasserstoff und Helium und dann ist noch ein bisschen was anderes und das bisschen andere haben wir halt Metalle genannt. Und die Metallizität gibt dir halt auch einen gewissen Hinweis aufs Alter und die Herkunft, weil Wasserstoff und Helium waren beim Urknall da. Alles andere nicht. Das musste dann erst in den ersten Sternen gemacht werden. Ja, also die allerersten Sterne bestanden aus Wasserstoff und Helium. Die haben in ihrem inneren Zeug zusammenfusioniert und dann, als sie dann explodiert sind, das Zeug überall verteilt. Die nächste Generation der Sterne hat schon ein bisschen mehr Zeug drin gehabt und die nächste Generation, die dritte Generation der Sterne, zu denen noch unsere Sonne gehört, eben noch mehr so viel, dass dann eben auch was für Planeten übrig geblieben ist rundherum. Mhm. Sachen. Also die Sterne mit der höchsten Metallizität sind auch die jüngsten quasi. Und die Frage war jetzt, wenn das diese Wasserstoffwolke, ja, also die, man weiß, die Wolke besteht fast hauptsächlich aus Wasserstoff, und die Frage war, ist es eine ursprüngliche Wasserstoffwolke, also einfach halt Wasserstoff, der halt noch übrig ist vom Urknall quasi, also solche Wasserstoffwolken gibt es ja, aus denen, aus welchen Gründen auch immer, nie was entstanden ist. Mhm. Oder ist es eine Wolke aus Wasserstoff, die quasi aus unserer Milchstraße ausgeworfen wurde? Und wenn das so wäre, dann müssten halt da die diversen Sterne rundherum, die halt im Laufe der Zeit alle irgendwie explodiert sind, ihr Zeug in die Wolke geschmissen haben. Ja? Also dann müssten da auch Metalle drin sein, also schwerere Elemente. Und bis jetzt war es eben nicht möglich, die Metallizität der Wolke zu messen. Jetzt hat man sie gemessen und festgestellt, die hat eine vergleichsweise hohe Metallizität, kann also keine ursprüngliche Wasserstoffwolke sein, die aus dem intergalaktischen Raum stammt, sondern muss aus unserer eigenen Milchstraße stammen. Ja, es ist eine Wolke, die wurde aus unserer Milchstraße irgendwann ausgeworfen und kommt jetzt quasi wieder auf so einer Bumerangbahn zurück. Und die Frage ist, also da könnte man noch viel mehr erzählen, wie man das rausgefunden hat. Ja, also man hat gewartet, die leuchtet ja selbst nicht, sondern man hat gewartet, bis die von uns aus in der Sichtlinie gesehen fernen Galaxien vorübergezogen ist. Ja, also an aktiven Galaxienkernen, Quasare, die leuchten extrem hell. Und dann konnte man das Licht dieser Quasare, die Milliarden Lichtjahre weit entfernt sind, konnte man das Licht dieser Quasare durch die Wolke durchgefiltert quasi sehen, schauen, was wird absorbiert von der Wolke und so weiter. Und hat dann so rausgefunden, was da für Zeug drin ist. Und jetzt weiß man eben, dass die halt aus der Milchstraße kam, vor ungefähr 70 Millionen Jahren, aber man weiß eben noch nicht, warum die da raus ist. Ja, und da gibt es auch wieder schon schöne Thesen. Also vor allem, weil jede Hypothese, die man bis jetzt hat, nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Also es gibt so galaktische Springbrunnen, ja, also Supernova-Explosionen, die können quasi so interstellares Gas, also so zusammentreiben und quasi auswerfen. Aber wenn das so wäre, dann die Wolke so schnell wieder unterwegs ist, müsste sich dann eigentlich schon längst irgendwie zerfleddert haben unterwegs. Hat sie aber nicht. Und man weiß nicht, warum die ihre Form behalten hat. Das könnte sein, dass da jede Menge dunkle Materie rundherum ist, die in Form hält quasi. Das ist aber auch wieder nicht, gibt es wieder andere Probleme damit. Also wie gesagt, man weiß jetzt, wo die herkommt, aber hat doch keine Ahnung, wie und warum die sich auf den Weg gemacht hat.
Geil.
Also das ist halt immer auch, das war auch eine schöne Arbeit. Also
es ist eigentlich ein schönes Einfallstor für die Annahme, dass dahinter eine außerirdische Intelligenz steht.
Ja,
man weiß also nicht, warum es ist, wie es ist, außerirdisch.
Ja. Genau, also das halt, wir müssen halt wie langfristig denken. Vielleicht sind es außerirdische. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in einer gewissen Gegend der Milchstraße Sterne entstehen lassen will, dann ist es eine gute Methode, da jede Menge Gas drauf zu schmeißen. Weil wenn diese Gaswolke in 30 Millionen Jahren auf die Milchstraße treffen wird, ich meine, da wird es keine Kollision geben. Das ist, also wenn wir jetzt irgendwie in dieser Wolke drin sitzen würden, würden wir es nicht merken, weil es so dünn verteilt ist, das Gas. Aber es wird trotzdem dazu führen, dass eben in der Region der Milchstraße, wo die drauf trifft, jede Menge neue Sterne entstehen, weil das ganze Gas, was dort ist, komprimiert wird und so weiter, und dann wird die Milchstraße kurzfristig so eine Starburst-Phase durchlaufen und wir kriegen einen Haufen Sterne. Also wenn du jetzt irgendwie als Alien galaktische Infrastruktur irgendwie bearbeiten willst und du denkst, da brauche ich noch ein paar Sterne, dann und
du würdest das genau so machen.
Dann ist es nur, ja, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch irgendwie einfach eine Laserpistole, die ich irgendwie so drauf zappen kann. Hier zapp, 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 hier Stern, Stern, Stern. Stern, zapp. Aber ansonsten ist halt irgendwie große Mengen Gas irgendwie draufschmeißen eine gute Methode, um Sterne entstehen zu lassen.
Kommen wir zu was ich auch nicht verstanden habe.
Warte, bitte.
Das hatten wir letzte oder vorletzte Sendung hatten wir das mit dem Zeitreisenden, ne? Letzte Sendung.
Ja, den habe ich auch getroffen.
Und wie war's?
Ja, also der wunderbar. Also der Ron Mallett ist ein extrem sympathischer Mensch, also wirklich extrem cooler Mensch. Wir haben dann irgendwie bei der Show noch unterhalten und danach noch irgendwie irgendwo was trinken und so. Also der ist wirklich ein total cooler Mensch. Also das kommt, glaube ich, am 12. April im Fernsehen. Ich weiß nicht, das wird eine gekürzte Version sein von seiner Geschichte, aber es kann ich wirklich einer der nettesten Wissenschaftler, die ich bis jetzt getroffen habe. Also total cooler Typ. Mhm.
Ein belgischer Wissenschaftler will nämlich eine Anlage oder hat eine Anlage vorgeschlagen, mit der sich die Raumzeit verzerren lässt. Hast du das gelesen?
Nein, habe ich nicht gelesen. Schade,
weil ich verstehe es nicht.
Ja, es kommt darauf an. Ich meine, im Prinzip verzerren tut
die Raumzeit. Ich kann mal den Versuchsaufbau vorlesen. Mhm. In der einen Anlage sollen mehrere übereinander angeordnete supraleitende Magnetspulen für die Erzeugung eines winzigen Gravitationsfeldes sorgen. Ein zweites Experiment soll anhand von hochsensiblen Interferometern das Gravitationsfeld nachweisen.
Ja, kann man machen. Also ich weiß nicht, ich meine, die Raumzeit verzerren an sich ist ja jetzt kein Ding. Ich meine, alles verzerrt die Raumzeit.
Ja.
Also ich brauche nur irgendwie, du verzerrst die Raumzeit.
Was ich, glaube ich, gar nicht verstehe, ist, er will damit...
Deine Mutter verzerrt die Raumzeit.
Deine Mutter sehr schön. Aber Gravitationsfelder erzeugen, was bedeutet das? Dass er unterschiedliche Schwerkraftzustände, also eine andere...
Das weiß ich jetzt, du müsst jetzt wirklich genau sehen, was das ist und inwieweit das jetzt dann irgendwie von dem Medienbericht irgendwie vereinfacht ist. Vielleicht will er irgendwie sowas nachweisen wie diesen Frame-Tracking-Effekt oder diesen Lens-Tearing-Effekt, von dem letzte Woche geredet haben, wo du halt quasi wirklich nicht die Raumzeit an, mit der die Raumzeit ist verzerrt, immer und überall. Mhm. Aber wenn du es halt quasi dynamisch irgendwie machst, wenn sich da was bewegt, dass du dann da quasi irgendwelche so eine Art Mini-Gravitationswellen irgendwie rauskriegst, aber da müsst ihr wirklich genau lesen, was der da
macht. Kannst du machen, den Link gibt's dann in den Shownotes, das Ding ist auf Arxiv, also da kannst du es dir komplett angucken.
Genau. Ja, also das ist jetzt prinzipiell nichts, was ich jetzt irgendwie als spontan verwerflich oder pseudowissenschaftlich einschätzen würde. Solche Experimente, wie gesagt, im großen Stil sind sie ja schon gemacht, wo man dann eben mit diesem Gravity Probe B-Satelliten da schon diesen Frame-Tracking-Effekt nachgewiesen hat, wo quasi die Erde die Raumzeit verquirlt durch ihre Rotation. Aber ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen speziellen Effekt der sich bezieht, aber kann durchaus sein, dass man das eben auch macht. Ja, der Ron Mallet mit seinem Ringlaser geht es ja im Prinzip auch um das Gleiche, dass er da auch irgendwie die Raumzeit ein bisschen künstlich verzwirbeln will, um da irgendwelche Effekte nachzuweisen. Vielleicht macht der mit Magneten irgendwie was Ähnliches. Also
es las ich nur so spektakulär. Und man darf ja nicht vergessen, er ist Belgier. Hat irgendein Belgier schon mal irgendwas erfunden eigentlich?
Ja, Lemaitre, den Urknall.
Oh, okay, dann wird es nicht so sein.
Und die Pommes natürlich.
Die Pommes. Habe ich was mit Essen? Warte mal, ich habe auch Meldung mit Essen. Schöne Meldung mit Essen. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn der Kellner dick ist, bestellen die Menschen mehr Nachtisch und trinken mehr Alkohol.
Ich glaube, diese Meldung habe ich gelesen. Da hat nämlich da hat nämlich jemand von der Uni Jena angeblich mitgearbeitet.
Ah.
Und wir haben nämlich auch wieder für die Science Busters irgendwie was geprobt, wo es um Essen ging. Oder wir haben Nummern gesucht, wo es um sowas geht. Mhm. Und ich habe dann probiert, das nachzurecherchieren und habe irgendwie rausgefunden, also ich glaube, der eine sind zwei Autoren, einer aus den USA und einer aus Jena. Und der aus den USA scheint wirklich zu existieren und auch in Cornell, glaube ich, zu arbeiten.
Tim Döring heißt der andere.
Ja, und Tim Döring. Von dem ist überhaupt nichts irgendwie aufzufinden. Also man findet, dass er irgendwie mal auf der Uni Jena irgendwie mal, der hat irgendwie so irgendwas Kommunikation, irgendwas komisches, absurdes, Wirtschaftsmanagement oder irgendein Tralala studiert und Bachelorarbeit oder sowas. Also irgendeine komische Arbeit findet man irgendwo, aber dass der da irgendwo mal als Tutor gearbeitet, aber ansonsten findet man da auf der Uni Jena überhaupt nichts und auf dieser Uni in Cornell, wo er dann in diesem Lehrstuhl war, damit aber da findet man auch nichts. Also das war uns.
Aber
dann
Cornell wird doch jetzt nicht irgendwie einen Hoax veröffentlichen, oder?
Nein, das nicht, aber ist klar, wir haben es dann halt irgendwie, weil es dann doch ein bisschen zu suspekt war und dann nicht in die Show reingenommen, aber es klingt halt eher so, als war der halt da irgendwie zu Besuch und hat dann noch schnell irgendwo eine Arbeit gebraucht, um halt den Besuch zu rechtfertigen, die Abrechnung oder sowas und ist dann irgendwie auf dieser Arbeit drauf gelandet. Also es war alles irgendwie ein bisschen suspekt. Also vielleicht tue ich dem auch Unrecht oder sowas, will ich jetzt gar nicht drauf einlassen.
Vielleicht kennt ihn ja jemand aus der Hörerschaft und kann da...
Vielleicht habe ich auch noch schlecht recherchiert oder sowas, aber wie gesagt, also das gerade bei diesen ganzen Ernährungswissenschaftlichen
Studien. Die haben sich halt hingesetzt, haben 497 Interaktionen zwischen Kellnern und Kunden in 60 Restaurants angeguckt und haben dabei festgestellt, dass Restaurantbesucher viermal so häufig nach dem Essen Nachtisch bestellen, wenn die Bedienung einen hohen Body Mass Index hat. Und 17% mehr Alkohol würden sie bestellen. Ja. Was das heißt, weiß der Geier. Also, weiß ich nicht. Also klar, die leiten daraus irgendwelche klugen Sachen ab. Niemand geht ins Restaurant, um eine Diät zu beginnen. Entsprechend sind wir extrem anfällig für äußere Reize, die uns die Lizenz dazu erteilen, zu essen, worauf wir gerade Lust haben.
Was ist das, wenn ich jetzt irgendwie einen fetten Menschen sehe, dann ist das ja irgendwie, weiß nicht, ich würde das genauso plausibel finden als Anreiz, nee, dann halte ich mich lieber zurück, sonst schaue ich aus wie der.
Naja, aber nicht, wenn du sowieso schon im Restaurant bist, wo du ja meistens in einem Zustand bist, wo du darauf pfeifst, wie viel Energie du aufnimmst.
Ja. gut, ich gehe halt in Restaurants, aber
also bei mir ist es tatsächlich so, also wenn ich in ein Restaurant gehe, das sind so die Momente, wo ich denke so, ja, egal, ich beschränke mich jetzt hier nicht.
Tja, müssen wir darauf achten, wenn ich in Restaurants bin, wie die Kellner aussehen und so weiter.
Muss immer, da habe ich noch was anderes Interessantes gefunden, was ich auch ja ein bisschen seltsam finde, und zwar auch eine Arbeit aus den USA. Ich sehe jetzt nicht, City University, New York. Die sagen, zu viel Bewegung hilft nicht beim Abspecken.
Ja, das sind
hast du die. Hast du die gelesen? Also sie sagen halt, naja, moderate Bewegung ist tatsächlich, macht tatsächlich, dass man mehr Kalorien verbraucht, aber wenn man sich extrem bewegt, verbraucht man auch nicht mehr Kalorien. Und das ist was, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil jegliche Muskelarbeit verbraucht Energie.
Ja, ich glaube, ich habe das kurz mal überflogen, diese Arbeit. Das ist, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass du halt dann, dieses hat da irgendwas mit einem Trainingseffekt zu tun oder sowas. Aber mir kam es auch ein bisschen unplausibel vor, wie ich es gelesen habe. Also, dass du da quasi so ein gewisses Plateau hast, also dass dann der Körper halt quasi, ich kann es halt nur so erklären, dass du halt quasi wirklich, ich habe das, was ich auch selbst gemerkt habe bei meinem körperlichen Training, dass du halt quasi, ich jetzt quasi für den gleichen Effekt mehr arbeiten muss, weil halt der Körper, wenn ich jetzt quasi jetzt irgendwie 5 Kilometer durch die Gegend laufe, war ich letztes Jahr tot und mittlerweile fange ich kaum noch zu schwitzen an, ja, also weil halt irgendwie der Körper halt entsprechend sich dran gewöhnt hat, entsprechend trainiert ist und nicht mehr die Muskeln ausgebildet hat und jetzt nicht mehr die gleiche Energie braucht, um das zu leisten, was er halt früher leisten musste, wie er sich da irgendwie, wie ich mich da quasi abgequält habe.
Dann wäre das aber auch eine relative Aussage und nicht eine absolute Aussage. Dann müsste man eigentlich sagen, wenn du damit anfängst, dich zu bewegen, wirst du stärker oder wirst du mehr Energie verbrauchen, als wenn du schon lange im Training bist. Weil dieses, dann bewege ich mich ja, dann muss ich ja gar keinen Sport machen, davon nimmt man ja sowieso nicht ab. Das ist ja was das zur Folge hat, solche.
Ja, also man nimmt weniger ab durch Sport, als man sich so allgemein vorstellt.
Das ist
richtig. Aber normalerweise natürlich, jede Bewegung hilft dazu, irgendwie Energie zu verbrauchen. Und man müsste jetzt wirklich genau wissen, was da wirklich, ob das wirklich wieder nur so ein komisches, irgendwie, wir haben uns irgendwelche Leute angeschaut, die irgendwas machen, oder ob das tatsächlich irgendwie eine medizinische Sache dahinter steht. Weil das kann man sich auch anschauen, wie, wann, wo, aus welchem Depot der Körper was für Energie verbraucht und so weiter. Also da halte ich es nicht für unmöglich, dass man da noch Effekte sieht, die dann halt dazu führen, dass du bei langer, konstanter Belastung der Körper quasi irgendwo auf so einen Sondermodus umschaltet, wo er dann vielleicht irgendwie mit weniger Energie auskommt, als er normal auskommt, wenn du jetzt irgendwie kurzfristig schnell eine Belastung machst oder irgendwie sowas. Aber ich kann mich erinnern, ich war dann ziemlich unzufrieden mit dem, weil das war nur so eine kurze Meldung, die wirklich nur ein Absatz lang war und dann ich keine weiterführenden Informationen dazu gefunden habe, und dann habe ich es bleiben lassen, danach zu recherchieren, weil es mir so irgendwie ein bisschen suspekt vorkam. Aber ja, trotzdem, also wie gesagt, Bewegung, selbst wenn man nicht abnimmt, schadet Bewegung trotzdem.
Bewegung ist immer gut, weil man schnauft halt nicht so, ne?
Genau.
Also es gibt immerhin, gibt es eine Zusammenfassung bei, wo gibt es denn das? Current Biology, was ist denn das? Ist das Elsevier? Nee. Irgendeine Zusammenfassung gibt es. We measure total energy expenditure above model.
Ja, wenn wir schon Medienberichten sind, die zu wenig Informationen bereitstellen. Ich habe einen schönen Artikel, also ich dachte, es wäre ein schöner Artikel, gelesen. Da ging es um Fraktale in der Weltliteratur.
Ui. Fraktale klingt ja immer irgendwie super, weil das versteht keiner.
Ja, ich habe meine Diplomarbeit über die Dinger geschrieben.
Ja, gut, aber Ausnahmen bestätigen Regeln.
Nee, also das Ding, Fraktale sind natürlich wirklich interessant. Also Fraktale sind mehr als nur bunte Muster. Also die kann man durchaus schon ein bisschen mit schön mathematisch beschreiben und so weiter. Es geht halt im Prinzip um Selbstähnlichkeit. Ja? Also dass halt irgendwie ein Teil von etwas so aussieht wie das etwas. Und du halt im Prinzip beliebig weit diese Unterteilung machen kannst. Also ist halt diese komische Mandelbrotmengen und so weiter, da kannst du beliebig reinzoomen. Aber sowas findest du dann auch irgendwie in der Natur. Also gerade zum Beispiel, ich habe das halt irgendwie in der Himmelsmechanik gehabt, wenn du da irgendwie nachsiehst, in welche Bereiche zum Beispiel können sich Asteroiden im Sonnensystem, wo bewegen sich die auf stabilen Bahnen, wo bewegen sie sich auf instabilen Bahnen, und dir die Grenze anschaust zwischen diesen stabilen und instabilen Bereichen, dann sind diese Grenzen fraktal. Ja? Also das ist keine einfache Linie, sondern eben eine in sich verschachtelte Zustand. Und wenn du da einen Bereich um diese Grenze herum rausvergrößerst quasi, dann siehst du da auch wieder stabile und instabile Bereiche. Und wenn du die wieder rausvergrößerst, siehst du da nochmal stabile und instabile Bereiche drin. Also es ist halt ein unendlich verschachtelter, chaotischer Zustand. Und du findest halt überall diese Fraktale. Und hier in diesem Artikel, den wir dann eher auch, können wir auch verlinken dann, da wurde halt gesagt, ja, da haben halt die Wissenschaftler in großen Werken der Literatur Fraktale und Selbstähnlichkeiten entdeckt. Ja, also irgendwie, da ging es dann hier Thomas Mann und Arthur Conan Doyle und alles. Und dann war da irgendwie hier eine Grafik
von. Im Sinne von Selbstähnlichkeit, im Sinne von Thomas Mann hat immer den gleichen Scheiß geschrieben?
Ja, eben genau das Ding, was ich rauszufinden probiert habe. Das okay. Artikel, was genau meinen die mit Selbstähnlichkeit in der Literatur? Ist da irgendwie eine Grafik verlinkt, wo dann
lauter Eigenplagiat.
Ja, da ist irgendwie auf der einen Achse ist H aufgetragen, auf der anderen Achse ist Delta A aufgetragen und dazwischen stehen lauter Buchtiteln und kein Mensch hat eine Ahnung, was es ist. Also es ist dann hilfreich in der Bildunterschrift angemerkt, Werke über der grauen Zone sind multifraktal, aber ja, also kann man auch nichts damit anfangen. Und ja, also ich glaube dann, das Problem ist also, dass das Paper, sie haben zumindest das Paper verlinkt dazu und das ist aber natürlich wieder eben beim bösen Elsevier erschienen, wo es halt irgendwie nur wieder kostenpflichtig ist, aber zumindest ein Abstract habe ich gelesen und daraus zumindest, die haben quasi sich Satzlängen angeschaut. Ja? Also die haben gesagt, normalerweise, wenn wir jetzt wenn du kurze Sätze sprichst, das ist halt eher ein bisschen so, ja, das ist halt gut für die Kommunikation, aber halt auch immer ein bisschen, ja, militärisch, also hart, jetzt nicht unbedingt schön, wenn du es immer nur kurze Sätze aneinander reißt, dann ist das vielleicht effektive Kommunikation, aber nicht unbedingt schöne Kommunikation. Ja. Andererseits, wenn du irgendwie wirklich lange, verschachtelte Sätze erzählst, ohne Ende, tralala, dann ist es
vielleicht... Dann bist du Thomas Mann.
Ja. Wenn du es gut kannst, ist es vielleicht durch was poetisch und schön, aber man muss ja wirklich konzentrieren, dass man versteht, worum es geht. Mhm. Und die haben halt festgestellt, die haben halt quasi jetzt mal berühmte Werke angeschaut und da festgestellt, die Satzlängen untersucht genau und festgestellt, dass die eben weder zu kurz sind noch zu lang, sondern so eine Mischung aus kurzen und langen Sätzen und haben gezeigt, dass du, wenn du quasi hier diese Satzlängen, das ist hier Power Spectrum, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, ist egal, ich will jetzt nicht zu weit finden, das zu erklären. Also wenn du quasi jetzt wirklich anschaust, diese Abschnitte von Satzlängen, dass eben da diese fraktalen Strukturen aufzeichnen. Das heißt, du hast quasi in diesen Abschnitten von kurzen und langen Sätzen hast du dann wieder kurze und lange Sachen drin und so weiter. Und
das klingt aber irgendwie sehr enttäuschend, so insgesamt.
Naja, es war ja schon interessant. Also das Einzige, was ich interessant fand, war, dass es eben wirklich von allen Stilrichtungen gefunden haben. Also wie gesagt, Shakespeare, Arthur Conan Doyle, Thomas Mann und so weiter. Und egal, wo du da in Buch, welchen Text, welchen Bereich du rausgenommen hast, überall hast du die gleiche Selbstähnlichkeit gehabt. Und bei manchen, die waren noch extrem, das war irgendwie James Joyce war, glaube ich, das Extremste. Das waren dann diese Multifraktale, der war am Finnegan's Wake von James Joyce. Und das einzige Buch, was sie analysiert haben, wo es keine Fraktale gab, war das Alte Testament. Mhm. Was auch immer das heißen mag.
Ich bin sicher, es heißt was. Also irgendwas Bedeutsames. Kommen wir zu wirklich den wesentlichen Dingen des Lebens. Mhm. Warte mal, wo haben wir es denn? Britische, kanadische und niederländische Forscher haben festgestellt, dass je länger eine Kuh liegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald aufsteht. Jetzt guckst du, ne? Zunehmender Zeit, die eine Kuh liegend verbringt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder aufsteht.
Sei denn, sie ist tot. Und
sobald die Kuh aufsteht, ist es nicht leicht vorherzusagen, wann sie sich wieder hinlegt. Dafür haben sie einen Ig Nobel-Preis gekriegt im Bereich
Wahrscheinlichkeit. Ja, wundert mich überhaupt nicht. Ja, also ich habe auch eine Ig Nobel-Preisträgerin kennengelernt kürzlich.
Die Idee, die sie hatten übrigens, wodurch sie das rausgekommen ist, ein Abfallprodukt. Ne, hat man ja oft. Manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken. Eigentlich wollten die nachgucken, ob das Liegeverhalten von Kühen Auskunft darüber gibt, wie deren Gesundheitszustand ist. Und darum haben sie Positionsveränderungen untersucht und sind dann irgendwann dazu gekommen zu sagen, okay, je länger sie liegt, desto eher steht sie wieder auf.
Ja, schön, dass man das auch weiß.
Ne? Aber,
ja.
Es gibt so eine sehr schöne Seite, unnützes.com heißt sie, da findet man solche Sachen. War eine Hörereinsendung im Übrigen.
Ja, fand ich ja schon. Fand ich sehr jetzt, schön. Ja. Jetzt wissen wir das auch.
Genau.
Gut, ich habe jetzt gerade nichts so Absurdes dazu. Ich habe was über Märchen.
Märchen sind immer schön.
Ja, vor allem, das ist wirklich eine schöne Arbeit hier, die ist von Wissenschaftlern aus irgendwo, aus Lissabon, Portugal.
Ah, portugiesische genau. Wissenschaftler.
Na, Irland und Portugal. Irisch-portugiesische Koproduktion.
Portugiesische Irre.
Ja, genau.
Haben festgestellt.
Genau, haben festgestellt. Die haben probiert, Stammbäume von Märchen zu erstellen. Weil Märchen sind ja Geschichten, die halt nicht so wie jetzt irgendwie ein normales Buch, das ist halt geschrieben und ist da. Aber Märchen sind ja Geschichten, die werden halt immer weitererzählt und verändern sich und so weiter. Und gibt es in vielen Märchen, gibt's die Märchenmotive tauchen, die gleichen Motive tauchen in vielen verschiedenen Kulturen auf und so weiter. Mhm. Leicht unterschiedlich. Und die haben halt probiert, durch so eine statistische Sprachanalyse herauszufinden, quasi, wo die Märchen herkommen und wie lange es die schon gibt. Das ist so ungefähr, wie man das bei den Bachwärmen wie Sprachen rekonstruiert. Ja, also wenn du irgendwie guckst, was weiß ich, das Wort für Eisen ist in den und den Sprachen gleich, also müssen die irgendwie verwandt sein und in der Sprache heißt Eisen was ganz anderes. Also muss das irgendwie von einer ganz anderen Sprachfamilie kommen und irgendwie das Wort für, was weiß ich, Stahl ist da wieder anders. Das heißt, die müssen sich zu dem Zeitpunkt getrennt haben. Also du kannst halt irgendwie, bis du was machst, diese Analysen kannst du halt irgendwie Stammbäume von Sprachen machen und das haben die beim Märchen probiert, auch mit so Wortanalysen und so weiter, und haben festgestellt, dass die teilweise absurd alt sind, diese Märchen, diese Geschichten. Ja? Also haben da herausgefunden, dass zum Beispiel welches war das Märchen? Eins, dass die wirklich teilweise bis in die ins Indoeuropäische eigentlich zurückverfolgbar sind. Ja? Dass manche dieser Märchen schon in der indoeuropäischen Ursprache quasi erzählt worden sein müssen, weil die alle so verwandt sind. Ja? Also zum Beispiel, dass das zum Beispiel beim Schöne und das Biest und Rumpelstilzchen haben sie gefunden, dass die irgendwie bis zur griechischen und römischen Mythologie zurückverfolgt. Und dann eben das älteste Märchen, was sie, glaube ich, gefunden haben, war der Schmied und der Teufel.
Kenne ich gar nicht.
Ich habe das nicht gekannt. Varianten sind Bruder Lustig und der Spielhansel. Grimm heißt es eben der Schmied und der Teufel. Ist im Prinzip, ja, es geht halt im, kennt man die Handlung, hat man sicher schon mal irgendwo gehört, in irgendeiner Variation. Also es geht halt um den Schmied, der ist irgendwie, hat kein Geld und will sich umbringen. Dann kommt der Teufel vorbei und bietet ihm an, ja, hier, Unmengen Geld und nach 10 Jahren gehörst du mir, deine Seele. Und der Schmied nimmt natürlich an und ich glaube, er kriegt dann irgendwie ein Geschenk, irgendeinen Sack oder eine Kiste, wo er irgendwas reinstecken kann und wo niemand mehr rauskommt. Und dann natürlich nach 10 Jahren kommt der Teufel, will den Schmied abholen und der probiert den Teufel reinzulegen und sagt, hier, verwandle ich in dieses, verwandle ich in jenes und dann verwandle ich mal in eine Maus und dann verwandelt der Teufel in eine Maus und der Schmied steckt den Teufel, den Mausteufel in den Sack und prügelt so lange auf ihn ein, bis der Teufel ihn wieder freigibt und so weiter. Und da gibt es ja noch mehrere Variationen. Also solche Geschichten, wo irgendwer den Teufel reinlegt, gibt's ja genug. Und das ist natürlich irgendwie als Schmied, ist natürlich auch ein Job, den es schon lange gibt, logischerweise. Mhm. Das heißt, irgendwie Geschichten, wo irgendwelche Schmieden, irgendwelche übernatürlichen Sachen passieren, kannst du was auch geben. Und die haben gemeint, die sollte wirklich bis in die Bronzezeit geht die zurück, die Geschichte. Also das fand ich auch interessant, dass das wirklich erstens möglich ist, sowas rauszufinden. Und dann natürlich fragt man sich, was von unseren ganzen Geschichten und irgendwie so Vorstellungen und so weiter tatsächlich irgendwie die Menschen sich vor 6.000, 7.000, 8.000 Jahren
schon. Du meinst Geschichten im Sinne von die Binsenweisheiten, die wir so im Kopf haben, aber die wir überhaupt
generell
nicht,
alles. Also,
die wir überhaupt nicht hinterfragen und nix.
Ja, also alle diese ganzen, ich meine, die Menschen irgendwie, die, keine Ahnung, irgendwie da hier gleich ums Eck, in Jena ist Goseck, ja, eines der ältesten Observatorien, also unter anderem Observatorien, dieses Sonnenobservatorium von Goseck ist noch ein paar tausend Jahre älter als Stonehenge, ja. Das ist irgendwie fast, glaube ich, 6.000 Jahre alt oder noch, oder 8.000, ich weiß gar nicht mehr genau, also wirklich uralt. Die Typen, die damals das gemacht haben und rumgesessen sind, die müssen ja auch irgendwas geredet haben. Ja, ja. Was für Geschichten haben die sich erzählt und wie viele von diesen Geschichten erzählen wir uns immer noch? Ja. Also das wäre schon interessant.
Dann vor allen Dingen, wie sehen die Abwandlungen der Geschichten in unserer modernen Zeit aus? Also wie viel von diesen alten Geschichten steckt eigentlich in unseren modernen Wandersagen, also den sogenannten Urban Legends? die
erzählt werden. Ne? Ich meine, genau, der ganze Krempel, der jetzt über Facebook rumgeht, ja, wieder hier, jetzt, keine Ahnung, hier, der Flüchtling hat das irgendwie Mädchen umgebracht und zu Döner verarbeitet und diese ganzen Geschichten, die er tatsächlich
die Juden vergiftet, Brunnen.
Ja, die Frage war wirklich, was gab's diese Geschichten? Wie gibt es dann quasi eine direkte Linie, die quasi zum Anbeginn der Zeit zurückreicht? Also das
wäre echt mal spannend.
Ja, brauchen wir eine Zeitmaschine. Spannend.
Da hatten wir einen belgischen Wissenschaftler, der hat da einen Vorschlag gemacht,
wie
man so zumindest an der Zeit rumspielen kann. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Mitwisser der großen Verschwörungstheorien, die großen Verschwörungstheorien hätten eigentlich
auch, da kann ich wegklicken.
Kannst du wegklicken. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also da hat ein Wissenschaftler hat ein bisschen Statistik gemacht, interessanterweise ein Krebsforscher, der hat wahrscheinlich irgendwie Langeweile gehabt oder sowas.
Nee, das ist eine Verschwörung. Das ist beauftragt.
Ja, und Krebs gibt es halt auch unendlich viele Verschwörungstheorien. wahrscheinlich ist er dadurch da drauf gekommen. Der hat halt mal ein bisschen Statistik gemacht und hat eine Formel entwickelt, die ich nicht verstehe, weil es mit Statistik hat das zu tun, kann dann ja hinterher jeder nachlesen in den Shownotes und hat ausgerechnet, dass bei den großen Verschwörungstheorien, also Mondlandung, Klimawandel, Impfungen und Heilung gegen Krebs, die hätten alle schon längst auffliegen müssen, denn keine Verschwörungstheorie, sagt er, überlebt länger als 3 Jahre und 9 Monate, weil es einfach zu viele Mitwisser gibt, von denen irgendwann irgendeiner anfängt zu reden.
Und dann platzt das ganze Ding. Das ist wie mit den Kühen, ja. Je länger irgendeiner nichts sagt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er doch mal was ausplaudert.
Und das war ja auch schon immer, also das eine der ersten Verschwörungstheorien, mit der ich mich so mehr oder minder aktiv beschäftigt habe, war halt die Mondlandung. Und das war von Anfang an ja auch eins der Argumente, dass so viele Leute gar nicht so lange ruhig zu stellen sind.
Ja, natürlich nicht.
Als letztes wären die Russen ruhig zu stellen gewesen. Wenn die Russen nämlich mitgekriegt hätten, dass die Amis das Ding gefaked haben, dann hätten die denen die Nase lang gezogen.
Ja, naja, natürlich. Und vor allem, gibt es ja angeblich jede Menge Beweise, dass die Mondlandung gefälscht ist. Und wenn diese Beweise wirklich alle stichhaltig wären, dann hätte sie ja vielleicht in den Jahrzehnten mal irgendeinen Journalist gefunden, der Lust auf einen Pulitzerpreis und Ruhm und Ehre hat und das Ganze mal vernünftig aufarbeitet, ja. Aber alle, die es gemacht haben, sind anscheinend immer mal drauf gekommen, nee, ist doch scheiße, was die da alles erzählen. Also es gibt so viele Gründe, warum das halt irgendwie alles Humbug sein muss mit diesen Verschwörungstheorien. Ja, also dass es jetzt irgendwie mathematisch bestätigt ist, ist gut.
Naja, kannst du natürlich immer noch vorwerfen. Also der hat halt gesagt, okay, wie viele Leute hätten bei der Mondlandung, da hat er gesagt, ungefähr so um die 400.000 Leute müssen davon gewusst haben. Also ne, Mitwisser hätte es 400.000 gegeben, so viele Mitarbeiter hat die NASA halt damals gehabt. Wobei da jetzt die Frage ist, wenn es jetzt irgendwie wenn du das jetzt auf den, weiß nicht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anwendest, weiß ich.
Lügenpresse.
Schummelfunk. Weiß ich als armseliger Social-Media-Redakteur bei einem Regionalradio hier in Berlin-Brandenburg, habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon, ob jetzt nicht der Bayerische Rundfunk auf Ebene der Direktoren, also ein Stück weiter hoch in der Hierarchie, ob die da nicht eine große Verschwörung planen.
Ja, das musst
du jetzt sagen. Von daher bin ich kein Mitwisser.
Ja, das sagst du.
Das sage ich, aber strukturell auch. Also wenn das ist unplausibel, dass so jemand wie ich dann ausgerechnet, jemand, der am anderen Ende der Republik lebt, einen anderen Job macht, mit den Leuten nie in Berührung kommt, dass der dann auch tatsächlich Mitwisser wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber ich meine, gerade die Mondverschwörung, das ist auch schon wieder irgendwie fast 50 Jahre her, die Mondlandung, ja?
Ja, das müsste also es wäre ja albern, wenn die das nicht rausgekriegt hätten.
Genau. Ja, aber Gerüchte, Verschwörungen, Gerüchte über Gravitationswellen? Gab's? Sind Gerüchte, keiner weiß was, mehr gibt es zu sagen dazu.
Ah, okay. Ich hab's noch nicht mal mitgekriegt.
Was ist mit den Gravitationswellen? Ja, die werden ja schon länger gesucht, haben wir auch schon hier im Podcast darüber geredet und das hat irgendwie mir fällt der Name nicht ein, ein ganz einigermaßen bekannter Wissenschaftler. Wie heißt er denn?
Weiß nicht.
Ach, ist egal, irgendwie einer. Das ist irgendwie, nicht Stephen Hawking.
Aber wäre jetzt ein bekannter Wissenschaftler gewesen.
Ja, nee, also jetzt... einer, der halt irgendwie normalerweise, dem man jetzt nicht zutraut, dass er irgendwie so ich weiß kein Spinner, der im Internet einfach irgendwas erzählt, okay, sondern durchaus ein serien Mensch, hat gemeint, ja, er hat von quasi von gehört, dass da quasi irgendwie bei diesem LIGO Observatorium, Gravitationswellendetektor, dass da jetzt tatsächlich mal irgendwie ein Signal gefunden sein könnte. Aber natürlich ist nichts publiziert und wenn, dann irgendwie in den nächsten Monaten vielleicht, werden wir was sehen. Also es gab halt Gerüchte, die natürlich dann irgendwie in den Medien entsprechend wieder aufgegriffen worden sind, aber wie gesagt, im Prinzip ist es ein plausibles Gerücht, ja, also das Ding ist halt dazu da, um Gravitationswellen zu entdecken und dazu von der Sensitivität her eigentlich geeignet, um zumindest die größeren Ereignisse, wie halt irgendwie zwei kollidierende schwarze Löcher oder Neutronensterne oder sowas, zu entdecken, wenn die Gravitationswellen erzeugen. Das heißt, es ist durchaus erwartbar, dass die mal was finden. Also wir werden sehen, was dran ist an den Gerüchten. Aber das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, also es gibt da gerade bei solchen großen Sachen, eben wie bei LIGO, das ist echt fies, was die haben, quasi so eingeplante Fehldetektionen. Also damit die haben quasi ein Team oder halt ein paar Leute in dem Team, die halt dafür zuständig sind, ab und zu mal
was Falsches zu entdecken,
gefakte Signale einzuspielen.
Geil, quasi.
Und zu gucken, cool, ob die anderen das rausfinden. Und dann
also praktisch eine Kontrollgruppe, wenn man jetzt zum Beispiel medizinische Experimente machen würde oder psychologische Experimente.
Also, einfach halt um zu sehen, ob die spielen halt das Signal ein, das man sich erwartet von irgendeinem Ereignis und dann wird geschaut,
checken die jetzt aus und gehen sofort in die Presse oder checken
die das? Nein. Es geht nicht um den Medienkontakt, sondern es geht darum, es muss auch immer jemand davor sitzen vor den Daten, die müssen dann irgendwie, ist ja nicht so, dass da irgendwie jetzt dann einfach irgendwie so krass Gravitationswellen, das ist ein Ding, da muss das so viele Störvariablen rausfiltern und so viel die Daten bearbeiten und alles, dass es ja wirklich schwer ist oder leicht ist, in dem Fall was zu übersehen, weil halt wirklich so viel Rauschen rundherum ist und die Signale, die man messen kann, so extrem gering sind im Vergleich zum Rauschen. Und da wollen wir halt wissen, die Leute, die halt dafür verantwortlich sind, diese Dinge zu entdecken, wenn wir da etwas reinspielen, was genau das ist, was sie entdecken sollen, entdecken die das auch? Bemerken die das? Oder sind die Routinen, die sie da programmiert haben und die Arbeitsabläufe und so weiter, müssen die noch verbessert werden und sowas?
Das ist ja noch schlauer, als ich jetzt gedacht habe, dass es ist. Wow. Ja.
Und im Prinzip geht das dann so, also das ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie, da wird wirklich halt dann, das ist ja auch quasi eine Konsenssache. Also da müssen dann irgendwie Unmengen Teams miteinander diskutieren und hier, und wir haben das und wir haben das gesehen und was habt ihr gesehen und passt das zusammen, weil es kann ja auch nicht nur ein Team machen, sondern wie bei den Teilchendetektoren, das sind dann auch irgendwie auch zwei, drei Detektoren, entsprechende Teams, die alle eigene Daten haben, die dann zusammengebracht werden müssen und so weiter. Und da wird dann quasi wirklich gewartet, bis sich dann alle beteiligten Teams dann einig sind, ja, wir haben was gesehen, und dann quasi kurz bevor die Presse anrufen, kommt der und holt den Umschlag raus und sagt, ja,
tut mir leid. Das ist aber auch irgendwie ziemlich frustrierend, oder? Du denkst so, Nobelpreis! Und dann kommt wieder der Arsch von der Innenrevision und sagt, nee.
Ja, die haben wahrscheinlich bei der Weihnachtsfeier aber schon viel Spaß.
Nee,
ja,
also, kriegt ja immer Dresche.
Nee, also, das kann auch sein, dass das... Kann auch durchaus sein, dass das halt sowas ist, ja. Also, aber wir werden sehen. Also, es wird mich nicht überraschen, wenn da was nachgewiesen wird. Es wird mich auch nicht überraschen, wenn es auch dauert. Also, das
werden wir sehen. Was würden wir dann tun mit den Gravitationswellen? Also, wir weisen die nach und dann? Was nutzt uns das? Also abgesehen davon, dass wir sie gesehen haben, aber was wissen wir da dann danach, was wir vorher nicht wussten?
Ja, wir wissen, dass die Dinger da sind. Das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Wir haben dann wieder eine Vorhersage von Einstein konkret bestätigt, aber wir können dann auch Dinge sehen, die wir nicht sehen können bis jetzt. Ja, also wir können wirklich Vorgänge im Universum beobachten, die wir bis jetzt nicht beobachten könnten. Eben zum Beispiel kollidierende schwarze Löcher, kollidierende Neutronensterne in fernen Galaxien.
Weil die Gravitationswellen dann praktisch ein neuartiges Messinstrument wären.
Genau. Wir können dann irgendwie auch schon auch in der Zeit, wo es noch keine Sterne gab. Es war ja vom letztes Jahr oder vor zwei Jahren diese Geschichte, wo ja schon mal gesagt wurde, dass man quasi die Gravitationswellen detektiert hat oder indirekt gemessen hat, die beim Urknall selbst entstanden sind, der inflationären Phase, wenn du dich erinnerst.
Was dann aber auch in die Hose gegangen ist.
Es war nicht in die Hose, es war halt einfach nur, es war halt im Prinzip das Modell, dass die halt, es war halt genau so ein Fall, wo halt das Modell, das die zur Datenredaktion verwendet haben, wo dann irgendwie der Einfluss des Staubs, des intergalaktischen Staubs rausgefiltert werden sollte, das nicht so war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und ja, aber das sowas, wir könnten dann wirklich halt wirklich dann die Gravitationswellen, die doch vom Urknall übrig sind, anschauen. Ja. Wir könnten vielleicht sogar was Multiversen, also wir könnten wirklich einen komplett neuen Zugang, um das Universum zu beobachten. Ja, also genauso wie die Neutrino-Astronomie, es hat ja auch ewig gedauert, bis man Neutrinos nachweisen konnte. Mhm. Und jetzt langsam fängt man an, Neutrinos nachzuweisen, die eben nicht nur von der Sonne kommen, sondern auch von anderen Himmelskörpern. Mittlerweile haben wir riesen Neutrino-Observatorien in der Antarktis und überall rumstehen und jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo die Neutrino-Astronomie anfängt zu funktionieren und wir halt komplett neue Sachen sehen und irgendwann haben wir vielleicht auch eine Gravitationswellenastronomie,
verstehe,
wo wir dann wieder ganz neue Sachen sehen können. Und dazu, ja, irgendwann muss man mal anfangen, die Dinge zu finden. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man auch probieren, sie besser zu finden. Und je mehr wir haben halt einen komplett neuen, unabhängigen, von der elektromagnetischen Strahlung unabhängigen Weg, das Universum zu beobachten.
Das wäre schon, cool.
Ja.
Zurück zur Erde. Saarländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man einen Kühlschrank auch betreiben kann, wenn man kein Kühlmittel hat. Was die gemacht haben, ist, die haben wie heißen die Dinger nochmal? Ich hätte es mir markieren müssen. Diese Metalle, die in ihrer Ausgangslage wieder zurückkommen. Wie heißt das denn nochmal?
Memory-Metall?
Ja, Memory-Metall. Genau, also die nehmen eine Nickel-Titan-Legierung, Draht oder Blech, wie sie wollen. Und wenn das gezogen wird, verändert sich die Gitterstruktur und es gibt Spannungen. So, was die jetzt machen ist, die packen dieses Metall in einen warmen Raum. Die packen das Metall in einen warmen Raum, dadurch wird das Ding gespannt irgendwie und sorgen dann dafür, dass es sich wieder entspannt. Bei diesem Entspannen kühlt es ab und zwar um 20 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die es sogar schon geschafft, einen Prototypen zu bauen, mit dem sie Luftkühlung betreiben können. Das heißt, die nehmen also die Umgebungstemperatur, um das Metall unter Spannung zu setzen. Und sorgen dann irgendwie, das habe ich nicht rausfinden können, sorgen dann irgendwie dafür, dass es sich wieder entspannt und in diesem Entspannungsprozess entsteht die Kälte.
Geil, cool, oder? Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, wenn du mit saarländischer Wissenschaft da anfängst, dass irgendwie saarländische Statistiker haben einen neuen Maßstab für Flächenvergleiche.
Ach so.
oder
Grillschwenkoptimierung.
Nee, aber ja, das ist eine coole Sache. Also ich habe ja auch irgendwie mich vor kurzer Zeit wieder für die Science Buster Shows mit Memory Metallen beschäftigt und probiert zu verstehen, wie das genau funktioniert und wieder festgestellt, dass kein Mensch Materialphysik versteht.
Die Gitterstruktur im Inneren des Metalls wird verformt.
Ja, es geht im Prinzip, du hast quasi so ein Metall, das hat halt eine Kristallstruktur und wenn du es halt irgendwie erhitzt, irgendwann löst sich die Kristallstruktur auf und schmilzt. Ja? Ja. Das ist der Normalfall. Aber du kannst bei gewissen Metallen, gibt es quasi zwei verschiedene Strukturen. Also bevor es quasi schmilzt, wenn du die Temperatur änderst, du hast quasi Struktur 1. Mhm. Dann, wenn du die Temperatur änderst, kommt zuerst vor dem Schmelzen noch Struktur 2 und dann schmilzt es. Und je nachdem, welcher Temperatur kannst du es quasi zwischen Struktur 1 und Struktur 2 hin und her springen lassen. Mhm. Also du hast dann quasi Metall, das in der einen, du kannst dann auch, wenn du das Metall, das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht, aber wenn du das Metall quasi entsprechend behandelst, irgendwie vorbiegst, irgendwelche so Stresspunkte quasi einbaust, kannst du halt das Metall halt in eine gewisse Form zwingen und dann halt so Gimmicks bauen, wollt irgendwie gerade Stück Metall, Draht, was du irgendwie in heißes Wasser tauchst und plötzlich zu einem Herz formt und irgendwie so Sachen.
Uri Geller rotiert im Grab.
Genau. Und ja, wenn das quasi, vielleicht haben die es halt geschafft, in dem Prozess dann quasi halt nicht umzudrehen, aber halt, wenn halt quasi die Temperaturänderung zur Formänderung führt, dass dann die Formänderung zur Temperaturänderung führt, dann vielleicht haben die den Prozess so gemacht.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es wirklich, dass die haben Stäbe genommen aus dieser Legierung und auf der einen Seite strömt warme Luft an den Stäben vorbei, auf der anderen Seite dann halt kältere Luft und irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich müsste man sich mal angucken in irgendeinem Film oder so.
Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja.
Ich habe noch was über Heilerde.
Heilerde.
Heilerde von kanadischen Ureinwohnern. Ja, das klingt erstmal sehr esoterisch.
Heilerde klingt immer esoterisch. Ich weiß gar nicht, was das ist.
In dem Fall geht es um tatsächlich um Wissenschaft, kanadische Wissenschaftler nämlich, weil es auch kanadische Ureinwohner waren. Die haben Kissamet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kissamet Clay, also Ton. Ja, also einfach im Prinzip so, ja, schon auf dem Bild schaut es irgendwie aus, so blau, bläulich, gräuliche Schlunze irgendwie, also es ist halt so Ton halt, der in Kanada da rumliegt, in British Columbia, in einer Senke rund 400 Kilometer nördlich von Vancouver, 400 Millionen Tonnen. Und dieser liegt halt rum und wird von dem Stamm der Heilzuck Ich kann das halt nicht aussprechen. Nein, wird als einfach als Heil, also das irgendwie bei bedeutet, wie es heißt, das ist so ein Umschlag irgendwie aus gibt es nicht, wie heißt denn das hier? Das habe ich früher irgendwie diese es ist so ein Umschlag irgendwie um Knöchel oder sowas.
Ein Wadenwickel?
Genau, da gibt's das da irgendwie so, mir
fällt gerade eine Fangopackung.
Ne, irgendwie sowas, ja, dass ja. Dann irgendwie so Erde draufschmierst oder sowas, das ist ja auch nicht so, gibt's auch bei uns, ich kann mich noch erinnern, meine Oma hat das irgendwie mal gemacht, also einfach irgendwie so halt, ja, einfach so ein Umschlag halt. Und das haben dieser Stamm schon länger gemacht, gegen Arthritis, gegen Hautirritationen, Verbrennungen, Darmentzündungen.
Blockaden. Gegen genau. Ödeme.
Nein, ja, und das, aber das war halt bis jetzt halt immer nur alles anekdotisch, ja. Sie haben gesagt, die machen das halt so. Und jetzt haben aber hier Leute von der Uni in Vancouver das mal wissenschaftlich untersucht. Mhm. Und das, was die da rausgefunden haben, also wenn das wirklich stimmt, und ich gehe davon aus, dass es stimmt, das ist jetzt durchaus irgendwie vernünftigen Paper veröffentlicht worden hier, also in wie heißt das, American Society for Microbiology, ist sogar hier, glaube ich, sogar Open Access, der Artikel, wenn man den lesen will. Die haben erstmal geschaut, es war jetzt in vitro. Genau, ja, also die haben quasi diesen Ton mal mit Wasser vermischt und dann Krankheitserreger reingeschmissen und geschaut, was da dabei passiert bei welchen, haben festgestellt, also das war bei normalen Krankheitserregern funktioniert der recht gut, aber auch bei den multiresistenten Krankenhauskeimen, ja, also diesen Staphylococcus aureus und so weiter, alles das Zeug, was halt wirklich, was uns halt langsam wirklich Probleme schafft, ja, also diese ganzen multiresistenten Keime, die wurde irgendwie, wollte wirklich, wie heißen diese SKP-Bakterien, die dann irgendwie gegen die du nichts tun kannst und wo du dann im Krankenhaus gerne auch mal dran stirbst. Oh. Die haben gesagt, 16 Stämme von diesen multiresistenten Bakterien, noch andere, haben die mit diesem Tonwassergemisch komplett umgebracht. Ja,
also wow.
Auch bei Pilzinfektionen und so weiter.
Das heißt, man könnte daraus wieder ein neues Antibiotikum ziehen?
Ja, also ich weiß nicht, die haben halt, momentan haben sie jetzt quasi diese In-vitro-Experimente gemacht und jetzt müssen die halt erstmal, also da haben die jetzt irgendwie keine irgendwelchen großartigen Nebenwirkungen oder sonst irgendwas gesehen. Jetzt müssen die ja wirklich mal echte klinische Studien machen und so weiter und das Ganze halt wirklich vernünftig analysieren, aber anscheinend ist das ja wie eins von den Dingen, wo halt mal dieser anekdotische Ansatz der weisen Ureinwohner anscheinend tatsächlich irgendwie was bringt daraus, ja, also das, was da rauskommt.
Aha.
Werden wir sehen.
Auch witzig. Ich habe was Schönes gefunden über Schummeln. Und zwar sind israelische Wissenschaftler hingegangen, haben Leute ein Schätzspiel machen lassen, bei dem konnte man gewinnen? Ein Kopfhörer konnte man gewinnen. Was ist der Geier? Also erst ein Chatspiel, da konnte man Kopfhörer gewinnen. Also die Gewinner haben Kopfhörer gekriegt. Danach haben sie noch ein Spiel gemacht mit denen. Aber ja, ein scheinbar davon unabhängiges Experiment. Und zwar sollten die Probanden mit Würfeln und einem Würfelbecher würfeln und die Augenzahl sagen. Dabei haben aber nur die Probanden ihre eigene Augenzahl gesehen. Und die Wissenschaftler irgendwie. Stellt sich raus, diejenigen, die vorher den Kopfhörer gewonnen hatten, haben häufiger gemogelt, indem sie ihre Augenzahl erhöht haben.
Okay, warum?
Weiß ich auch nicht. Also die kannst du natürlich nur jetzt wild ruminterpretieren. Die Wissenschaftler haben gesagt, es könnte, also...
Was war das denn für Kopfhörer?
Keine genau. Das ist doch alles Schummelei hier, solange wir nicht wissen,
aber, was für Kopfhörer sind. Ja, aber es kommt auf alles. Es gibt ja viele Leute, wo die so komische Kopfhörer aufhaben, wo ich mir denke, das kann nur ein Arschloch sein, bei der Kopfhörer, die ich hier aufhabe. Ist diese riesen angeberischen Hipster-Kopfhörer. Ja, also dann wundert mich das nicht, wenn diese Kopfhörer...
Nee, ist ganz interessant. Also es scheint so, als würdest du dich als Gewinner fühlen, also ne, und daraus, dass du schon mal gewonnen hast, und zwar aus eigener Kraft gewonnen hast, den Anspruch ableiten, dass du jetzt als nächstes auch schon wieder gewinnst und darum bist du halt eher geneigt zu bescheißen, damit du halt gewinnst. Dieser Effekt tritt nämlich nicht auf, wenn nicht mit einem Schätzspiel vorher die Kopfhörer verteilt werden, sondern nach dem Zufallsprinzip. Also okay. Würfel mal gucken, wer gewinnt, hat halt gewonnen, aber eben nicht, wer besser geschätzt hat. Die Wissenschaftler sagen halt, das Anspruchsdenken würde es halt erleichtern, eine Regelüberschreitung vor sich selbst zu rechtfertigen. So, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, ich bin ja sowieso so ein Gewinnertyp, dann ist das ja völlig klar, dass ich hier auch als Gewinner rausgehe, dann kann ich ja auch erzählen, was ich will, weil alle wissen ja, dass ich ein Gewinner bin.
Stimmt, ja, es klingt zumindest plausibel, aber wie gesagt, bei den Dingen, die plausibel klingen.
Ja, mein Gott, das ist halt Psychologie.
Nein.
Das klingt ja alles plausibel. Selbst Freud und Jung klingen plausibel.
Nee.
Na doch.
Nee.
Auch wenn das Kokolores ist, plausibel klingen tut.
Ey, was, wie alles ist ein Penis und ich will bei der Mutter schlafen?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, das ist, ja,
das schneide ich übrigens dann raus, ne?
Aber wenn das, wenn das für dich plausibel klingt, vielleicht solltest du mal irgendwie an der Analyse denken.
Jetzt sollte ich mal mein Gehirn untersuchen lassen. Ja. Womit ich beim nächsten Thema wäre, wenn du nicht dazwischen gehst und eins sagst.
Ich hätte, als es passt, vage zu schummeln, da geht's um Schule.
Ja, super.
Und zwar um Schule in Sachsen. Und zwar um Schulplanetarien in Sachsen. Mhm. Ganz genau das sein. Also in der DDR gab's ja überall standardmäßig Pflicht Astronomieunterricht. Das heißt,
echt?
Es war, also ich glaube irgendwie.
Das finde ich ja super.
Ja, und das Ding ist, also deswegen gibt's auch in Osten noch enorm viele Schulsternwarten und Schulplanetarien.
Ja.
Das Ding ist also, dass leider nach der Wende, das war eins der Dinge, die man durchaus mal von der DDR in die BRD exportieren hätte können. Leider war es halt wie üblich wieder andersrum. Das heißt, es ist dann mittlerweile gibt es noch in Thüringen, in MacPom und in Sachsen-Anhalt verpflichtenden Astronomieunterricht. Ich glaube in der 7. oder 8. Klasse 2 Stunden oder sowas und in allen anderen Ländern nicht mehr. Und in Sachsen ist es 2007 abgeschafft worden. Gegen großen Protest übrigens der Bevölkerung, aber halt abgeschafft worden. Die Planetarien und Sternwarten gibt es aber halt immer noch und werden natürlich auch noch genutzt. Du kannst da immer noch irgendwie Physikunterricht und alles andere, Geografieunterricht drin machen, kannst auch Musikunterricht drin machen. So ein Planetarium ist ein cooles Ding, da kannst du schöne Sachen projizieren. Mhm. Das kannst du nicht überall in der Schule verwenden, natürlich auch für die Öffentlichkeit. Ja, also da, ich habe auch da schon ein bisschen Schulplanetarien Vorlesungen gehalten und Vorträge gehalten und da gehen auch, die haben auch normales Programm oft, wo Leute hingehen. Problem ist natürlich, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert.
Ja.
Und wenn du jetzt keine speziellen Astronomielehrer mehr hast, ja.
Kann man das ja öffnen für Hobbyastronomen?
Ja, nein, man ist ja schon in der Schule auch. Es ging wirklich um das in der Schule einzusetzen, ja. Okay. Und da sagen die halt jetzt hier, das ist ein Bericht vom Deutschlandfunk, dass halt mittlerweile immer weniger Schulplanetarien quasi genutzt werden können, weil halt einfach das Personal nicht da ist. Ja. Also ich meine, die Leute, die sich alle mit Astronomie auskennen, sind halt meistens die Mathe- und Physiklehrer, was eh schon Mangelfächer sind. Das heißt, die haben sowieso schon wenig Zeit. Und beziehungsweise die Astronomielehrer sind, die müssen halt dann Mathe- und Physik unterrichten, ja, weil halt der Mangel herrscht und haben dann weniger Zeit für die Astronomie. Und es gibt die Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien und die sagt halt, dass es halt wirklich ist, dass man, ja, dass halt die ganzen Planetarien, diese Kleinplanetarien im Prinzip nur eingeschränkt betrieben werden können, weil halt da das Geld dafür nicht da ist. Ja?
Was also, für ein Jammer.
Und das Problem ist, dass halt gerade, wenn es da halt kein Pflichtunterricht ist, wie halt in den 3 noch Ländern, wo das noch stattfindet, dann ist es halt wieder Astronomieunterricht dann eben nur als Wahlfach oder als irgendwie so außerschulische Freifächer oder sowas. Und ja, das kann man halt anbieten, wenn du Leute hast, die das machen. Und wenn du das nicht hast.
Ich glaube, ich hätte mehr über Physik, Chemie und Mathematik gelernt, als ich gelernt habe, wenn ich nur ein Jahr lang Astronomieunterricht gehabt hätte.
Ja, also das ist halt, ich habe das damals noch hier in Jena gibt's halt, ist halt noch eine der Unis, wo Astronomielehrer noch ausgebildet werden. Also du kannst dann noch Astronomie auf Lehramt studieren hier. Mhm. Das gibt hier auch immer noch, wir haben auch hier einen Astronomie-Didaktik-Lehrstuhl, glaube ich, oder Physik- und Astronomie-Didaktik. Und die machen halt auch immer einmal im Jahr so eine große Konferenz. Da kommen halt irgendwie Astronomielehrer bzw. interessierte Physik- und Mathelehrer aus ganz Deutschland hierher, weil es entweder als Wahlfächer oder als Freifächer gibt es das ja anderswo auch, aber eben halt nicht als Pflichtfach leider. Und da habe ich auch schon ein- oder zweimal Vorträge gehalten auf den Konferenzen. Also man merkt das auch immer so, dass das ist halt wirklich, wir halten ein schönes Fach, weil du kannst ja einerseits kannst du so gut wie alles reinbringen in Astronomie und es ist halt wirklich, gilt natürlich auch für jedes andere Fach. So wenn man sagt, man will Astronomieunterricht haben, kommen die anderen, ja, aber da brauchen wir auch Wirtschaftsunterricht und irgendwie Genetikunterricht. Und
ist ja im Zweifelsfall auch sinnvoll.
Also ja, das nee, aber ja, natürlich. Aber das Ding ist halt, Astronomie, es gibt halt, ich kann das jetzt irgendwie nicht unbedingt belegen, aber ich glaube, man kann es belegen. Ich glaube, ich habe es sogar schon irgendwo belegt gesehen. Ist jetzt, wie gesagt, müsst ihr jetzt irgendwie nochmal nachschauen. Aber ich glaube, es ist wirklich, Astronomie ist halt wirklich ein Fach, das so gut geeignet ist wie kein anderes, um Jugendliche zu interessieren für irgendwas.
Ja, also guck
für
die Naturwissenschaft. Ich muss mir nur Downloadzahlen angucken von Sendungen, in denen es um irgendwas auch nur im entferntesten um Weltraum geht.
Genau.
Und das ist immer die erfolgreichsten Sendungen, ja.
Genau, und wenn du da das halt gerade im Schulunterricht das entsprechend einsetzt, da kannst du irgendwie die Astronomie nehmen als Ausgangspunkt eben dann in die Mathematik, in die Physik, in die Geografie, in die Geschichte, was auch immer. Du kannst wirklich alles da reinbringen. Und das, wie gesagt, alles. Und da kannst du dann quasi wirklich halt das quasi so als Fach nehmen.
Im Grunde als Einstiegsdroge. Ne?
So. Ja, einfach zu sagen, wo man wirklich die herausfinden kann, für was sich die Kinder begeistern, beziehungsweise ja. den Kindern die Möglichkeit geben, sich zu begeistern, die sie vielleicht irgendwie in anderen Unterrichtsfächern nicht so haben. Weil irgendwie, entweder du bist für Mathe begeistert oder du bist es nicht, aber von selbst, wie du gerade irgendwie noch der Unterricht langweilig ist, weil du musst halt einfach gewisse Dinge lernen in Mathe. Ja, die sind halt dann vielleicht nicht so interessant, aber wenn du halt quasi die Begeisterung über einen anderen Weg bekommst, eben weil du dich zum Beispiel irgendwie für Asteroiden super findest und du rausfinden willst, wie du eben irgendwie Asteroidenbahnen berechnen kannst, um rauszufinden, ob jetzt einer kommt, der auf die Erde knallt oder sonst irgendwas, oder wie man Planeten entdeckt, dann musst du doch ein bisschen rechnen dazu und vielleicht kommt dann da die Begeisterung für die Mathematik. Ja, also man kann mit der Astronomie, kann man halt wirklich den Kindern die Möglichkeit geben, sich für etwas zu begeistern.
Das meine ich damit, wenn ich sage, ich hätte in einem Jahr Astronomie wahrscheinlich mehr über Mathe, Physik, Chemie gelernt, als in all den Jahren, die ich zur Schule gegangen bin. Und es waren nicht wenige.
Ja, also wie gesagt, aber das ist halt leider nur noch in 3 Bundesländern der Fall und da halt auch nur ein Jahr.
Ja, schade. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass es sehr wohl einen freien Willen gibt. Es gibt ja seit vielen Jahrzehnten es gab eine Forschung, es gab einen Hirnphysiologen, Benjamin Libet hieß der, der das Bereitschaftspotenzial im Gehirn anhand von Hirnstromkurven gemessen hat. Das heißt, er konnte messen, dass bevor du deine Hand bewegen willst, also bevor dir bewusst ist, dass du deine Hand bewegen wirst, es schon ein Bereitschaftspotenzial im Gehirn gibt, die Hand zu bewegen.
So, und ist es nicht immer da, dieses Potenzial?
Naja, nee, du hast Potenzialunterschiede. Also du hast verschiedene Erregungs- und Dämpfungszustände im Gehirn. Mhm. Und die werden halt, also das wechselt dann halt, ne? Also Erregung, Dämpfung und sowas. Und irgendwie kann man wohl ist ja immer so, also das Wort wohl ist ja so ein bisschen wie offenbar, der Offenbarungseid des Journalismus. Das heißt nämlich, ich habe keine Ahnung, will aber trotzdem irgendwas erzählen. Also man kann wohl sehen, dass also in bestimmten Hirnregionen, wenn du deinen Arm bewegst oder wenn du nach rechts gehst oder irgendwie sowas, dann sind bestimmte Hirnregionen aktiv oder inaktiv. Jetzt gibt es einen Anstieg im Aktivitätsniveau in bestimmten Hirnregionen, die darauf hindeuten, dass du deinen rechten Arm bewegst und dann bewegst du auch deinen rechten Arm. Das heißt aber, dass du das nicht willentlich machst, sondern dass dein Gehirn, bevor dir die Entscheidung bewusst ist oder dein Bewusstsein zugänglich ist, diese Entscheidung schon von deinem Gehirn getroffen worden. Da haben wir jetzt ein paar Jahrzehnte lang, gab es auch so rechtsphilosophische Diskussionen darüber, weil das natürlich auch einen völlig neuen Umgang mit der Frage nach Schuld impliziert. Ne? Habe ich ihn willentlich erschossen oder ist irgendetwas passiert, das dazu geführt hat, dass ich ihn erschossen habe?
Also ich habe das vor kurzem in einem Podcast gehört. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Podcast es war und ob das was Aktuelles war oder was Altes, aber ich glaube da irgendwie gehört zu haben, dass es quasi, dass du quasi dieses Potenzial quasi immer da ist und dass du dich halt dann quasi
da komme ich jetzt hin.
Achso, okay, dann erzähl du das. Vielleicht war es eher aktuell.
Da komme ich jetzt hin. Ja, gut. So, jetzt hat an der Charité hier in Berlin ist einer hingegangen und hat gesagt, so, ich gucke mir das jetzt mal an mit diesem Bereitschaftspotenzial. Es geht mir auf den Nerven. Ich habe keinen Bock, dass mein Gehirn entscheidet, was ich tue. Und zwar bevor mein Bewusstsein zugänglich ist, was ich tue. Hat sich ein Dutzend Probanden geholt, hat die an den Computer gesetzt und hat sie nennen es hier in der Publikation, ein Hirnduell gegen den Computer machen lassen. Also Elektronen haben die Hirnströme gemessen, die Beinmuskulatur wurde überwacht. Dann haben sie 326 Mal sollten die Probanden jeweils Punkte sammeln. Und zwar sollten sie sollten ein Fußpedal, genau, sammeln sie Herzen? Nein. Ihr Gehirn sagt was anderes, hier nehmen sie. Sollten halt auf grün, wenn irgendwie eine grüne Lampe anging, sollten sie auf ein Pedal treten. Wenn eine rote Lampe anging und sie aufs Pedal getreten haben, dann haben sie Punktabzug gekriegt. So, jetzt hat er sich das Bereitschaftspotenzial angeguckt und hat gesagt, wenn das Bereitschaftspotenzial darüber Auskunft gibt, ob ich das Pedal drücke oder nicht, dann müsste ich das Pedal auch dann drücken, wenn ich das Aufleuchten der Lampe vom Bereitschaftspotenzial abhängig mache. Sprich, der hat geguckt, wie ist das Bereitschaftspotenzial? Aha, Bereitschaftspotenzial ist hoch für tritt jetzt gleich auf das Pedal, dann blende ich mal rot ein. Jetzt weißt du aber, dass du bei Rot Punktabzug kriegst und müsstest aber eigentlich trotzdem drauftreten, weil dein Gehirn es dir ja gesagt hat, bevor du überhaupt irgendeine Entscheidung hast treffen können oder dein Ich irgendeine Entscheidung hat treffen können. Stellt sich raus, ist nicht so. Ja? Das heißt, du bist, obwohl das Bereitschaftspotenzial in deinem Gehirn sagt, ich trete auf das Pedal, immer noch Herr darüber, ob du auf das Pedal trittst oder ob nicht.
Genau.
Das ist, was er rausgefunden hat. Und das ist schon mal, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was du sagen wolltest. Das heißt, du hast halt den freien Willen oder deine Willensentscheidung ist immer schon da. Und da gab es vor ein paar Jahren, gab es auch schon mal irgendein Experiment, wo auch hinterher ein Wissenschaftler gesagt hat, selbst wenn dieses Bereitschaftspotenzial bestimmt, was wir als nächstes tun würden, sind wir immer noch in der Lage, es nicht zu tun.
Genau, ja.
Ne? Einfach zu sagen, nein. Also das Nein ist stets eine Option beim Willen. Das fand ich aber ganz interessant, dass Sie das hier in der Charité nochmal sich angeschaut haben.
Ich habe jetzt fast gar nichts mehr an Geschichten.
Oh, ich habe noch ein paar lustige.
Ich habe hier noch ein Interview.
Oh.
Das ist mit einem Wissenschaftshistoriker über Bücher in der Geisteswissenschaft. Ich frage mich gerade, warum ich das hier offen habe.
Wahrscheinlich, weil Wissenschaftshistoriker immer interessantes Zeug zu erzählen haben.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es einfach nur gedacht, was irgendwie interessant ist und verlinken kann. Ich habe jetzt gerade keine wirkliche Erkenntnis draus. Es geht im Prinzip. Es geht im Prinzip um nicht jetzt um Wissenschaftsgeschichte, sondern einfach um den Umgang mit Büchern und Schreiben. Also es geht darum, dass halt irgendwie in der Geisteswissenschaft halt irgendwie, werde quasi, was in der Naturwissenschaft halt das Paper irgendwo in Nature Science oder generell das Paper ist, ist in der Geisteswissenschaft halt immer noch das Buch.
Die Veröffentlichung bei Suhrkamp, genau.
Da schreibt man doch ein Buch. Ich kann mich noch erinnern, wie irgendwie, war ja auch ein bisschen eine komische, es war auch wieder so eine absurde Geisteswissenschaftler Podiumsdiskussion, wo es um die Zukunft der Publikation geht und wo alle noch immer irgendwie erschreckt waren, dass es sowas wie das Internet gibt, wo jeder was reinschreiben kann und wo dann irgendwie alle absurd begeistert und nicht beeindruckt waren, dass ich ein Buch bei Hansa veröffentlicht habe. Ja, es ist halt irgendwie, ich habe halt kein geisteswissenschaftliches irgendwas, sondern halt, ja, sind meine Bücher halt. Aber wie gesagt, dieses Buch zählt, und das geht halt in dem Interview, also einerseits halt wie wo er halt auch das verteidigt, dass eben Geisteswissenschaftler auch weiterhin Bücher schreiben sollen, also die keine Artikel irgendwo, und dann sich darüber aufregt, dass man sogar schon promovieren kann, ohne ein Buch geschrieben zu haben, sondern nur Papers geschrieben zu haben. Und dann noch irgendwie geht es auch um Open Access, wo er auch dagegen ist, glaube ich, zumindest in der Geist, also das war ein bisschen komisch, also es geht man kann es irgendwie mal lesen, das Interview. Und dann mache ich noch das zweite Interview, das ich auch offen habe, wo ich auch nicht weiß, da ging es um Zeilinger, Anton Zeilinger, den Quantenmechanik, Heini, der irgendwie Teilchen beamt, über Wissenschaftskommunikation und Wissenschafts-PR. Auch ganz interessant, wo er sich darüber beschwert, über Wissenschafts-PR. Das kann man auch einfach lesen. Das ist ganz interessant. Die beiden Interviews kann man dann verlinken und da habe ich sonst nichts zu sagen. Sorry, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen, ich dachte, da wäre ich irgendwie offen gehabt. Ich habe die irgendwann mal vor Ewigkeiten mal in meine Liste getan und dachte, ja, ich habe die verlinkt, weil da irgendwas Cooles drin stand. Aber es sind halt nur, glaube ich, interessante Interviews.
So was wie der Hidden Track dieser Sendung sozusagen.
Genau.
Dazu passt ganz gut, dass amerikanische Wissenschaftler sich mal mit dem Speed Reading befasst haben. Man lernt ja immer mal so Leute kennen, die behaupten, dass sie unfassbar schnell lesen können, unfassbar viele Bücher. Ich habe so einen NLP-Heinzi kennengelernt, der meinte, der Typ, der ihm das beigebracht hat, der würde 3 Bücher am Tag lesen. Wo ich auch dachte, nee, macht er halt nicht. Weil also niemand liest 3 Bücher am Tag.
Also ich habe schon mal 3 Bücher am Tag gelesen, aber,
ja, aber nicht von
kleine, Anfang bis Ende. Kurze Bücher. Genau. Ja, schon kurze Bücher. Ja, okay. Das Ding ist, wenn ich erzähle, wie viel ich lese, dann fragen mich auch meine Leute, ob ich eine Technik habe, dass ich so schnell lesen kann. Aber ich lese halt, es geht nicht um so extrem, aber ich kann halt schon schnell lesen. Ja, also
komme ich mit First Things First. Die Wissenschaftler sagen, das Einzige, was dabei hilft, schneller lesen zu können und hinterher den Text auch zu verstehen. Weil das ist ja das Ding. Klar kann ich schnell lesen, ich kann durch ein Buch durchpflügen wie nichts Gutes. Danach weiß ich aber nicht mehr, was da drin gestanden hat. Das Einzige, was hilft, Text schnell zu lesen und danach auch immer noch zu wissen, was in dem Text gestanden hat, ist üben, üben, üben und die Lesefähigkeit dadurch zu verbessern. Man baut sich, sagen die Wissenschaftler, einen reicheren Wortschatz auf und lernt die Bedeutung unbekannter Begriffe vom Kontext her zu erschließen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich alle möglichen Studien, das ist also eine Metaarbeit, haben sich alle möglichen Arbeiten angeguckt, die sich mit Speedreading und Lesegeschwindigkeit beschäftigen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein geübter Leser zwischen 200 und 400 Wörter pro Minute schafft, je nachdem, wie komplex der Text ist, und das Ganze auch ohne Schnelllesetechnik. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass irgendwelche Speedreading-Techniken das verbessern würden oder auch irgendwelche Technologien das verbessern würden. Es gibt ja auch so Apps, die dann jedes Wort nur einzeln einblenden, um damit zu verringern, dass du deine Augen hin und her bewegen musst, was ja auch Zeit kostet. Ja. Da sagen die aber auch, naja, das sind 10%, die diese Augenbewegung kostet, und das macht hinterher den Braten dann eben auch nicht mehr fett.
Ja, also ich habe jetzt mit diesen Techniken auch noch nie irgendwas zu tun gehabt. Ich konnte halt einfach immer, ich habe immer schon schnell gelesen. Vielleicht habe ich nicht von Anfang an, aber irgendwann habe ich halt ich habe immer viel gelesen, sagen wir so.
Ähnlich.
Und dann schnell gelesen. Weil ich ja dieses Jahr alle meine Bücher, die ich gelesen habe, zumindest kurz in meinem Blog, wenn auch so ein, zwei Sätze irgendwie rezensiert habe, habe ich dieses Jahr einen guten Überblick, was ich gelesen habe. Das waren jetzt, letztes Jahr waren es 150 Bücher knapp, die ich gelesen habe in dem Jahr. Also das sind halt irgendwie, ich kann mich erinnern, dass ich früher als Kind noch mehr gelesen habe. Da bin ich halt irgendwie auf 200 Bücher pro Jahr gekommen.
Ja, aber du bist auch den ganzen Tag mit der Bahn unterwegs, wenn du unterwegs bist. Das sind viele Leute nicht, sondern...
Ja, ich lese auch einfach so. Ich lese auch einfach so immer. Also ich kann tatsächlich wirklich, wenn ich mich irgendwie, was weiß ich...
Du hast nie nichts zu tun, sondern
zwischendurch mal irgendwie verliest du. Zwischendurch zwei Minuten hinsetzt, dann in zwei Minuten lese ich was. Ah, ja.
Okay.
Oder wenn ich irgendwie, wenn ich mir die Zähne putze am Abend, in der Zeit lese ich, habe ich einen Kindle nebenbei und lese was. Mhm. Ja, wenn ich mich ins Bett lege, auch wenn ich müde bin, ich lese zumindest noch irgendwie fünf Minuten, öfter mal irgendwie eine halbe Stunde. Also ich lese halt einfach immer. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so, ich muss jetzt in meinen Lesesessel mich hinsetzen und dann irgendwie Dings und hier noch irgendwie einen Tee und alles und dann in Ruhe mal ein Buch lesen oder im Urlaub nehme ich mir mal ein Buch mit, das ich mal lese. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, soweit ich mich erinnern kann, an dem ich nicht irgendwo was gelesen habe. Also ich lese halt einfach immer irgendwo, wenn irgendwo Zeit ist und da kommt halt auch was rum dabei.
Ja.
Und ich kann es auch jetzt einigermaßen schnell, also vermutlich, wie du sagst,
weil du es geübt hast, genau.
Ja.
Jetzt habe ich zum Schluss noch drei Meldungen, die auf irgendeine gruselige Art und Weise miteinander zusammenhängen oder in Zusammenhang gebracht werden können. Erste Meldung. Bisphenol A kennen wir, ne? Bisphenol A ist ein Weichmacher, kommt in Plastik und ist ein sogenannter endokriner Disruptor. Endokrine Disruptoren sind Chemikalien, die im Körper so wirken, als wären sie Hormone. Und gegen die man sich nicht wehren kann, weil du kannst dich schlecht gegen deine eigenen Hormone wehren, weil dann hörst du auf zu funktionieren oder zu existieren. Darum geht man halt hin und sagt, okay, diese endokrinen Disruptoren, die versuchen wir zu verbieten, zu verhindern, rauszuschaffen, damit eben nicht noch eine zusätzliche hormonelle Belastung auf den Körper auftrifft, von der wir nicht wissen, was sie macht. Das ist tatsächlich das Problem. Komme ich auch gleich noch zu. Diese endokrinen Disruptoren, die wirken halt hormonähnlich, aber wir wissen nicht wie und wo und was die Folge davon ist. Darum sind die so gefährlich, weil sie gehören halt nicht zusätzlich da rein. Stellt sich raus, der Ersatzstoff zu Bisphenol A, nämlich Bisphenol S, ist auch ein endokriner Disruptor. Das war Meldung 1. Also Bisphenol S ist genauso scheiße oder zumindest höchstwahrscheinlich genauso scheiße wie Bisphenol A. Weiter geht's. Wir haben nicht nur Bisphenol A als Weichmacher in Kunststoffen, sondern auch noch ganz andere Sachen. Das ist auch nicht nur Bisphenol S, sondern es gibt noch, ich müsste jetzt ein bisschen scrollen, um zu finden, was es da sonst noch so gibt. Phthalate packen wir in Kunststoffe, um die weich zu machen, also dass sie nicht sofort brechen, sondern ein bisschen flexibel bleiben. Stellt sich raus, Phthalate machen dick. Entschuldigung, ich finde das gerade total klasse. Also, Plastik wirkt als endokrines Disruptor, also wirkt hormonell. Plastik macht dick, ja? Also im Mausmodell zumindest es gibt einen Weichmacher, der heißt Diethylhexylphthalat, ich komme nicht über das Hexylphthalat, so. Das DEHP. Also DEHP hat im Mausmodell gezeigt, dass es zu Fettleibigkeit führt, wenn man zu stark im Kontakt damit ausgesetzt ist. Und man weiß ja leider nie, was aus der China-Plaste, die man so als Trinkgefäß oder sowas benutzt, wie viel da tatsächlich ausgast aus dem Zeug. Was aber auch, und damit kommen wir zur dritten Meldung, weitgehend egal sein könnte. Denn wenn wir so weitermachen, wie wir bisher machen, dann haben wir im Jahre 2050 mehr Plastik in unseren Ozeanen als Fisch. Also mehr Volumen mehr Masse, mehr Plastikmasse in unseren Ozeanen, als wir Fisch in den Ozeanen haben. Und damit schließe ich jetzt den Kreis wieder zu den endokrinen Disruptoren. Das Plastik in den Ozeanen, was wir jetzt schon haben, ist durch Wellengang, durch chemische Prozesse so stark zerrieben, dass es auf Molekülgröße geschrumpft ist. Und eben als endokriner Disruptor wirkt, Fischbestände teilweise nur Weibchen, glaube ich, ausbilden in ganzen Generationen und das Ganze dann über die Nahrungskette auch wieder in den Menschen kommt. Das heißt, wir führen uns hormonartige Substanzen zu, von denen wir nicht wissen, was sie in unserem Körper anrichten. Kann sein, dass es gar nichts macht, kann aber auch sein, dass es irgendwie was ganz Komisches macht, zum Beispiel, dass wir davon dick werden, was auch ein hormonell gesteuerter Prozess ist. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass immer mehr Kunststoff in die Ozeane kommt. Das heißt, immer mehr zerrieben werden kann und immer mehr in die Nahrungskette gelangen kann. An dieser Stelle zitiere ich dann immer ganz gerne einen Wissenschaftler, den ich interviewt habe, am Geomar war der. Da ging es um Müll im Meer, im Rahmen des Resonators habe ich das gemacht. Das war auch so ein Interview, wo du am Ende irgendwie total runtergezogen bist und denkst so, ja scheiße, was machst du denn da? Und ich habe dann auch noch so doofe Fragen gestellt wie, ja was passiert denn zum Beispiel, wenn wir die Meere leer fischen? Ja, dann werden die halt glibberig. Also ich sagte, irgendwann würden wir dann einen Zustand erreichen, in dem das eigentlich nur noch so ein schleimiges Zeugs wäre, was die Ozeane bildet. Den habe ich aus Phthalaten. Den habe ich gefragt, ob es denn überhaupt nichts Angenehmes von den Ozeanen zu berichten gibt. Und er sagte dann: Oh ja, doch. Ich habe neulich Urlaub am Meer gemacht. Das war schön. Ja, sehr, sehr unangenehm. Aber 2050 mehr Plastik als Fisch. Und das Interessante fand ich da auch in diesem Interview im Resonator. Er sagte: 80% des Plastiks im Meer kommt aus dem Inland. Und wird über die Flüsse in die Ozeane gespült. Und das sind halt so, ne, die Plastikflaschen, die man so gedankenlos liegen lässt, die Plastiktüten, die überall rumfliegen und so.
Ja, das mit den Plastiktüten, das
verstehe ich nicht. Ich kapiere das auch nicht.
Die Dinge.
Ja, aber kriegen wir ja nicht hin, weil irgendwie verstehe ich auch nicht. Und die Länder, die Plastiktüten verboten haben, das machen vor allen Dingen Drittweltländer und Schwellenländer, sagte der, die haben an ihren Küsten einen signifikanten Rückgang von Plastik.
An ihren Stränden. Klar, es ist ja irgendwie.
Das heißt, es ist so offensichtlich und wir tun es wieder nicht. Aber das geht mir in letzter Zeit sowieso so oft so, dass ich denke, Entschuldigung, wie kann man denn angesichts der Fakten, die vor uns liegen, eine bestimmte politische Haltung einnehmen? Also ich verstehe das immer nicht. Egal welche Haltung das ist. Also es ist halt, in letzter Zeit passiert es mir immer öfter, dass ich denke, wie kann man so denken, wie dieser Politiker denkt? So kann man doch gar nicht denken. Das ist für mich unsinnig. Ja,
suchen wir lieber nach Planet 9.
Suchen wir nach Planet 9. Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.